Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back, dem Podcast über Filme, auch ab und zu mal Serien, vor allem Serien. Heute reden wir sehr viel über Serien.
Und wir haben ja Comics liegen auch.
Und Comics liegen da auch. Das sind unsere drei Themen, die wir lieben. Drei Themen, drei Köpfe. Hallo Jonas, hallo Xenia, hallo ich selbst.
Hallo Alpa, Xenia.
Hallo Jonas, Alpa.
Gut, dass wir das abgehakt haben. Das war schön. Wir sprechen heute ganz viel über One Piece. Richtig?
Ja,
richtig.
Und Jonas hat den Gag gemacht. Alpa, hast du nicht One Piece Maker gesehen? Boah, da haben wir alle gelacht. Boah, da haben wir gelacht.
Wir haben so krass abgeroffelt.
Wirklich.
LMAO.
Oh Gott, ich habe gerade wirklich eine Gänsehaut am Nacken bekommen. Das ist kein Scherz.
Ja, wirklich. 50% der Zuhörerschaft verloren gerade. Aber du hast die Serie gesehen und du fandst sie...
Ich muss dazu sagen, ich fühle mich gerade wieder so ein bisschen wie ein Kind. Ich meine, man wird ja älter, ne? Und man tut ja alles, um irgendwie jung zu bleiben. Also bald kämme ich mir so meine Haare auch zur Seite und kaufe mir einen Porsche und...
Das ist jung.
Nee, ich wollte damit sagen, dass ich in meine Midlife-Crisis komme.
Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kenne so viele junge Leute, die einen Porsche fahren.
Es geht um Xenias Porsche, der hier vom Büro steht.
Ja,
stimmt.
Ja. Den habe ich mir ganz ehrlich angespart, okay?
Ja. Xenia steigt aus dem Porsche, um hier ein Video über den Kapitalismus zu machen.
Das wäre so lustig.
Das wäre so lustig.
Ein Widerspruch in sich, ne? Aber Kapitalismus kann man ja nur verlieren.
Deswegen. Ja. Aber ich wollte nur sagen, dass ich halt als Kind einfach extremer DC-Fan war und sehr, sehr, sehr viele Comics gelesen habe und mein ganzes Taschengeld ging eigentlich immer für Comics drauf. Und ich weiß auch nicht, was so über mich kam. Ich bin wieder komplett im DC-Game. Also mehr als in meiner Kindheit, lese mehr Comics denn je, habe so in den letzten ein, zwei Monaten irgendwie, also locker 200 Comics oder sowas gelesen. Also extrem, also eigentlich jeden Abend und jeden Tag und jeden Morgen. Also Doomscrolling ist bei mir auch überhaupt kein Thema mehr. Einfach.
Das ist das positive Doomscrolling jetzt.
Ja, absolut, absolut.
Doomblättern.
Und normalerweise war es immer so, dass ich, irgendwann kam immer diese natürliche Grenze, dass man einfach irgendwann in sein Portemonnaie blickt und sich denkt, ja, ich habe gerade schon wieder so ein Trade Paperback, also so ein dickeres, eine Comicsammlung, die irgendwie 20 Euro kostet, innerhalb von einem Abend weggelesen, so, das kann nicht jeden Abend gut gehen. Es gibt jetzt so Abos, die ich halt echt geil finde, mit denen man echt viel Geld spart und das ist noch nicht mal Werbung, aber und dann dachte ich mir, komm, holst du auch mal Peacemaker nach und hab die erste Staffel und die zweite Staffel gesehen. Ja.
Was ich cool fand, was du mir gezeigt hast, wie du Comics liest inzwischen, bei dieser einen App funktioniert das so, dass man immer die Panels sieht, dass es quasi immer nur das eine Panel zeigt und dass man so ein bisschen überrascht wird und nicht so die ganze Seite. Das fand ich richtig cool.
Das ist mega cool, vor allem gibt's auch, boah, das ist so werblich, aber das ist überhaupt keine Werbung, es ist einfach wirklich ein cooler Dienst, wenn man ein Tablet hat, aber teilweise habe ich es auch auf dem Handy gelesen oder so. Du kannst halt wirklich Panel für Panel durchgehen und dann sind manche sogar bei ganz besonderen klassischen Comics sogar animiert und haben so Effekte oder wenn es dann schneit, dann schneit es da und sowas. Das ist schon extrem stark gemacht.
Ah, krass. Da lohnt sich das Geld, ne?
Nee, und ich muss sagen, also ich habe Peacemaker, also ich stecke noch mitten in Staffel 2. Mhm. Ich muss sagen, Staffel 1 hat mich echt verdammt gut unterhalten. Es geht ja um John Cena, der Peacemaker spielt, aus dem Film The Suicide Squad von James Gunn. Ich habe auch für nächste Woche so ein fetteres, halbstündiges Video zum gesamten DCU schon gemacht. Also das kommt nächste Woche. Mhm. Freue mich da sehr drauf, vor allem auf die Resonanz. Und ich will noch mehr Videos zu DC machen, weil die haben gerade dieses Absolute-Universum, dieses neue Comic-Universum, das sie geschaffen haben vor ein, zwei Jahren irgendwie so. Und das ist ultra krass. Mhm. Das ist ultra krass. Das ist mega, mega gut.
Ich habe gesehen in deiner Story, dass du auch so einen Wonder Woman-Comic
rezensiert
hast. Absolute ja, den fandst Wonder du auch Woman. Toll, ne?
Den fand ich toll. Mhm.
War das nicht so, dass sie da nicht von Themyscira kommen, sondern aus der Hölle oder so?
Genau, sie kommt aus der Hölle, beziehungsweise aus der Unterwelt. Mhm. Cool. Es geht sehr viel, ich glaube, dir wird der sehr gefallen. Mhm. Es geht sehr, sehr viel um mystische Figuren.
Porsche. Die Pferden Porsche.
Absolut. Ich
distanziere mich von dieser Marke, Leute. Aber Porsche, falls sie mich sponsern, sagt Bescheid.
Es gibt ja noch andere Automarken.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber
ich fahre Bahn.
Aber wir reden nur über die guten, über Ferrari, über Jaguar.
Die teuren, ja.
Maserati.
Wenn ich ein Auto hätte, dann würde ich ein Dacia fahren, weil das ist ja die OG rumänische Marke.
Oh, stark.
Für alle, die kein Statussymbol brauchen.
Stark, der Slogan.
Ja.
Ich habe letztens auf der Straße so einen getunten und tiefer gelegten Dacia gesehen und musste saulaufen.
Das
war,
so
also das hat, also mehr Stil geht wirklich nicht.
Ja. Ja, klar, natürlich. Ja. Mit so Flammen, das wäre so mein Dacia.
Hast du nicht drei Brüder oder
was? Ja, ich habe fünf Brüder.
Fünf Brüder?
Ja, ja.
Die saßen alle in dem Dacia.
Ja. Alle in dem Dacia Logan. Nee, aber es ist wirklich so, also also es ist ein Klischee, aber es stimmt, wenn du in Rumänien unterwegs bist, alle fahren Dacia Logan. Also es ist unfassbar. Geil. Immer im Grau.
Wo wir bei dem Thema sind, ich hab ein Gericht mitbekommen, wo ich wirklich so instant so machen muss. Sorry, jetzt haben draußen Leute, die uns hören, haben hundertprozentig selber gerade gekotzt. Aber ich musste wirklich, also mir wurde vom Anblick übel. Was zur Hölle ist das rumänische Gericht, dieses Gelatinehähnchen?
Ach so, oh Gott,
What the fuck?
Ja, das ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Ciorba de Burte vielleicht? Es ist sowas wie Sülze, ne? Aber ja, so eingelegt.
Aber in Gelatine eingelegtes
Ja, das Hähnchen? Ist aber auch, das ist, essen nicht so viele. Das essen nur so ältere Leute, so junge Leute in Rumänien essen das nicht. Ist es,
so Dosenwurst oder wie kann man sich
Also das war, ich hab das halt nur in so einem Reel gesehen. Ne? Okay. So viel zu Doomscrolling. Ja. Aber das war wirklich einfach nur in so einer Auflaufform und das war einfach so ein Block Gelatine und hin und wieder hast du so ein Stück Hähnchen drin gesehen und ich war wirklich so, what the fuck?
Ich bin da nicht so bewandert, weil ich dann früher auch immer schon gesagt habe, das finde ich eklig. Also wenn es so irgendwie mit Fleisch ging und dann hat meine Oma so Borscht gemacht und dann so schwamm da irgendwas Unidentifizierbares rum und ich war so.
So wie ein Königshund im Braun.
Ja, ungefähr so. So stehe ich zu Borscht. Ja.
Stark.
Ja.
Ja, Peacemaker ist nett. Ist nett. Also nee, tatsächlich, ich fand Staffel 1 extrem witzig. John Cena ist sausympathisch also in der Figur, in der Rolle zumindest, ist der sehr, sehr witzig. Es ist der gesamte Plot über die gesamte Staffel war so, ist okay.
Ja.
Ja, erfüllt seinen Zweck. Die Gags sind halt gut. Und vor allem die Dialoge.
Würdest du sagen, es lohnt sich auch, wenn man nicht so in den Comics drin ist?
Komplett. Das ist ja eine total eigene Geschichte. Es gibt wenige irgendwie Querbezüge zu den Comics oder zu anderen Figuren oder so. Vielleicht hilft es vorher, The Suicide Squad gesehen zu haben. Dass
ist
man
der
nicht
Ton
so
auch so ähnlich? Also so
sehr
von der Albernheit.
Der ist sehr ähnlich. Okay. Ja.
Ich finde aber, dass gerade so was Gags angeht, wenn du so einen Film anguckst von James Gunn, da sind die ganzen Gags so in 2 Stunden zusammengepackt und bei Peacemaker ist das halt dann so auf 8 Folgen oder so ausgebreitet.
Ja, aber
ausgebreitet.
Teilweise ist das schön, weil dann diesen Gags auch teilweise mehr Platz gelassen wird.
Ja.
Und von daher, ich fand die echt, also das war so eine extrem gute Serie, um einfach abends irgendwie runterzukommen. Es war sehr sympathisch und von daher, ich bin gerade mitten in der 2. Staffel und die kriegt mich allerdings nicht so sehr bisher.
Ja. Man sagt ja auch immer, dass man endlich so geheilt ist als erwachsene Person, wenn man seine Kindheits-Fansachen wiederentdeckt.
Absolut.
Also das heißt, du bist auf deiner Healing-Journey. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, so eine Buchreihe zu lesen, die ich mit 14 das letzte Mal gelesen habe.
Oh,
Chroniken der Unterwelt. Da gibt es einen Film, wo Jamie Campbell Bauer eine Figur spielt. Jede Woche rede ich über Jamie Campbell Bauer. Nein, aber nur weil wir letztens ja in dem Game of Thrones Prequel, dem verlorenen Game of Thrones Prequel auch schon über ihn geredet haben.
Für alle, die lost sind, das ist auch der zum Beispiel Vecna spielt.
Genau, der Vecna spielt.
Der große Bad Guy.
Ich bin immer noch sauer. Und Grindelwald, genau, er hat eine große Range, dieser Mann. Und ich bin immer noch sauer, dass es nur einen Film gab, weil es gibt eigentlich 5 Bücher, meine ich. Und die Autorin Cassandra Clare hat auch ganz, ganz viele Reihen geschrieben. Und ich finde, das ist genau mein Ding, weil es geht einfach um so eine christliche Metaphorik. Also es sind so Schattenjäger, die so Dämonen töten.
Mhm. Oh, cool.
Und es gibt so unterschiedliche so Klingen, die dann unterschiedliche Namen haben. Und dann hat das mit so Engeln zu tun. Und so die Bad Guys sind halt basically Dämonenfürsten. Also ich meine, Leute, ne?
Ey, ich bin
bessere Werbung kann
komplett,
man nicht machen.
Ich bin komplett invested.
Ja,
sehr
und es
geil.
Ist aber trotzdem Coming of Age und so eine Teenie-Romance, aber die kickt auch heute noch. Und ich habe so eine gute Zeit, die nochmal zu lesen, die Bücher. Deswegen, ja.
Wie sehr würdest du ausrasten, wenn du Jamie Campbell Bauer in einem Porsche sehen würdest? Wäre das nicht so Standing Ovulation?
Ganz ehrlich, Standing Ovulation eher nicht, weil da würde bei mir dann, das wäre ein Minus für
mich. Okay, was ist Jamie Campbell Bauer in einem Dacia?
In einem tiefer gelegten.
Das ist wiederum powerful. Da würde ich sagen, ich verneige mich. Ich würde gerne mitfahren. Egal, wo es hingeht.
Wo wir aber nicht mitfahren werden, ist das Hauptthema dieses Podcasts. Denn wir haben eine Person eingeladen, mit dem ich sehr schöne Zeiten, aber auch sehr stressige Zeiten verbinde.
Aber das lag nicht an ihm.
Das lag nicht an ihm, wobei er unerträglich ist. Nein, das stimmt nicht. es ist Antonio und es ist so ein schöner Moment, ihn anmoderieren zu dürfen, weil Antonio ein wirklich alter Freund von uns ist, also von Jonas und mir. Wir haben mal zusammengearbeitet vor, schieß mich tot. Ich habe ihn kennengelernt, glaube ich, 2013. Das Lustige ist, als ich damals an Mediakraft, dieses ominöse YouTube-Netzwerk, da habe ich ja als Praktikant mal angefangen, als ich noch jung und rank und schlank war und noch nicht verbraucht war, habe ich eine Bewerbung geschrieben an Herrn, da dürfen wir Antonis Nachnamen droppen? Ich weiß es gar nicht.
Herr P.
Herr P. So sehr geehrter Herr P.
Der Prozess von Kafka. Einfach so mega Herr P. Erschien in meinem Wohnzimmer. Und, ja, okay.
Gut, dass wir die Dutcher-Gags machen und du die Akademiker. Ja. Genau, ich habe also ich habe diesen Mann mal gesiezt und dann hat es, glaube ich, so eine Woche gedauert, bis wir uns auf dem Flur irgendwie beleidigt haben. Nee, ja. Nee, aber also,
so wie bei uns.
Ja. Nee, bei MK ging es halt einfach.
Nee, hinter den Kulissen wollen wir von Xena auch immer noch gesiezt werden.
Das ist crazy, weil ich habe euch nie gesiezt, oder? Wir haben uns nie gesiezt. Wir haben uns auch nicht
mehr Vorstellungsgespräch.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ich meine, hätte man ja am Anfang vielleicht.
Also nicht, meine, am Anfang, aber ich glaube, wir machen dann immer relativ schnell klar, dass wir beim Du sind, weil ja, das stimmt. Sonst weird ist. Ja.
Ich will nicht gesiezt werden.
Ja, verstehe ich voll.
Eure Hochdurchlauchtigkeit.
Stimmt, ich muss doch immer Hoheit sagen am Anfang.
Ja, ja, absolut.
Sei doch mal ehrlich.
Your Grace.
Ja. Genau, Antonio ist großer Anime-Fan. Der hat auch bis vor kurzem einen Anime-Kanal geleitet. Genau, und der ist tief im Anime-Game. Ja. Und der hat tatsächlich, also ich weiß noch, wir haben ihn gefragt, hey Antonio, wir würden gerne einen Podcast über One Piece machen. Wie viel hast du von One Piece gesehen? Der so, ah, sorry, ich bin nicht aktuell. Und dann habe ich so erwartet, der hat vielleicht halt so ne, ein paar Folgen gesehen. Und dann sagt er, ja, mir fehlen noch so 50 Folgen oder sowas.
Nee, eine Folge war's.
Eine Folge war's?
Nur eine.
Sorry. Eine. Ja, der so, ja, ich bin gerade nur so bei 1000. Ja, ich glaube, eine Folge habe ich gesehen.
Genau. Also der ist
ja,
wirklich,
das geht ja gar nicht.
Ja, also der ist wirklich deep drin. Und ja. Auch wenn wir hin und wieder mal über Animes sprechen oder ich dann mal sowas, so Pflichtprogramm nachhole wie Chainsaw Man oder sowas, der ist wirklich, wirklich tief drin.
Ja.
Und
der war auch schon, an alle OGs, die hier zuhören, der war auch schon vor etlichen Jahren mal bei Filmfabrik zu Gast. Ja. Und haben wir auch über Animes gesprochen. Aber nicht über One Piece, deshalb, ich freue mich gleich auf den
Talk. Ich erinnere mich an den Podcast. Du hast plötzlich gelacht gestern, als du da nochmal reingehört hast.
Das ist dieser wirklich, Podcast. Ich habe so krass gecringed, auch wie ich so aussehe.
Weißt du, wie dieser Podcast begann?
Hey, wie lange ist das denn her?
Acht Jahre.
Acht Jahre?
Nee, das ist sogar 9 Jahre.
9 Jahre.
Ja. Oha, ich da muss ich da mal reinschauen.
In der Woche war ich im Urlaub. Mache ich halt gerne mal. und dieser Podcast beginnt mit irgendwie, Jonas sagt, ja, heute ist Alper mal nicht dabei, weil da waren wir ja immer zu dritt im Podcast. Und dann hat Marius irgendwie gesagt, ja, wir haben heute Türken frei.
Wow. Ach, so kennt man ihn denn, Mario.
Ja, damals waren wir noch unhinged, jetzt sind wir durch die Fesseln des UR sind wir hier.
Nee, aber Alper ist ja auch jede Woche dabei, deswegen können wir ja die Gags nicht machen.
Na, vor allem, ich war, glaube ich, in den letzten ein oder zwei Podcasts nicht dabei.
Ah, okay, krass. Ja, ich ja auch nicht, deswegen.
Ja.
Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich diese Gags gemacht.
Natürlich.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall sollen wir ein bisschen über One Piece sprechen nach dem Intro, beziehungsweise Jonas, du wirst wahrscheinlich nur mit Antonio
sprechen. Genau, ich hab die zweite Staffel angeguckt und ich werde dann mit Antonio bisschen über die zweite Staffel sprechen, aber
also
auch generell.
Die Netflix Live-Action.
Netflix-Serie, genau. Und wir werden auch ein bisschen über den Anime und auch den Manga sprechen.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch mit Antonio.
Viel Spaß.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir sprechen heute intensiv über die zweite Staffel von One Piece, aber auch generell über One Piece, den Manga, Anime und auch über Animes im Allgemeinen, weil das fehlt ja hier manchmal noch auf dem Kanal. Aber weil wir da nicht so gut aufgestellt sind, habe ich heute hier einen Gast mir herbeigewünscht, den lieben Antonio.
Hi.
Antonio, freut mich, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Freut mich, hier zu sein.
Ja, Antonio, für alle Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein alter Freund und Arbeitskollege von mir. Wir haben uns damals bei Mediakraft, bei diesem ominösen YouTube-Netzwerk, das es nicht mehr gibt, haben wir uns kennengelernt. witzigerweise habe ich damals dafür gesorgt, dass Antonio angestellt wurde. Ja. Und Antonio hat seinerseits dafür gesorgt, dass Alper angestellt wurde. Das heißt, ohne Antonio gäbe es heute wahrscheinlich Cinema Strikes Back nicht. Dafür Dankeschön, Antonio.
Ja, gerne. Immer die gleiche Geschichte, ja.
Du bist quasi Mitgründer hier.
Ja.
Und du warst ja schon mal vor fast 10 Jahren auf unserem alten Kanal Filmfabrik zu Gast. Damals haben wir auch über Anime gesprochen.
Genau, habe ich mich massiv blamiert und massiv Hate.
Die letzten 10 Jahre hast du quasi in den Anime-Minen geschuftet und hast dir noch mehr Knowledge angeeignet, dass du ja heute richtig hier strahlen kannst. Nee, wir wollten einfach jemanden dabei haben, der sich ein bisschen mit One Piece auskennt, da relativ aktuell ist, auch was den Anime angeht, weil ich mich auch sehr dafür interessiere, was jetzt darüber hinaus da noch passieren wird. Aber dazu kommen wir natürlich gleich noch viel mehr. Antonio, was ist eigentlich so deine Beziehung zu One Piece. Ich hab schon mal darüber gesprochen. Ich habe damals, als auf RTL 2 der Anime angefangen hat, da habe ich das angefangen zu schauen, ein paar Manga gelesen und dann so ein Jahr später war ich auch schon wieder raus. Wie war es bei dir?
Bei mir war es genau ähnlich. Also als er bei RTL 2 lief, habe ich auch den Anime angefangen zu gucken und habe den halt auch regelmäßig geguckt und dann irgendwann habe ich aufgehört, weil man muss auch ehrlich sagen, das Pacing vom Anime, vor allem am Anfang, ist katastrophal schlecht und sehr langsam. Und dann habe ich aufgehört und dann bei der Dressrosa-Arc, die kommt viel, viel später, bin ich wieder reingestiegen. Also ich habe dann nachgeholt und dann in einem Rutsch, glaube ich, über 300, 400 Folgen mir gegeben und bin dann ab dann aktuell gewesen, genau.
Krass. Also das ist dann so schon ein paar hundert Folgen, diese Dressrosa-Arc.
Boah, da müssen wir gucken. Aber das ist schon weit, okay, weit in der Zukunft. Aber Charaktere von Dressrosa kommen tatsächlich auch jetzt in der Live-Action vor.
Ja, aber du hast dann quasi so deine Liebe zu One Piece über die Jahre.
Die war immer da, nur, komm mal, ne, das Leben kommt dazwischen. Und das ist eigentlich, finde ich, eine gute Serie, die man so in einem Rutsch durchgucken kann, weil, wie gesagt, das Pacing ist schlecht, da sind teilweise echt nur sieben, neun Minuten pro Folge und da kann man das schön wegsnacken.
Ja, aber es gibt doch auch bestimmt, gibt es schon diese, wie heißt es, Budokai-Version davon, wo das dann runtergekürzt wurde?
Das kommt jetzt.
Vielleicht warte ich darauf und dann fange ich damit. Ich mache hier keine Versprechung, ich mache hier absolut keine Versprechung, aber mich würde es dann auch schon mal interessieren, wie das dann eigentlich weitergeht.
Aber wenn du ganz ehrlich bist, kannst du eigentlich die Live-Action, also Live-Action ist eigentlich schon sehr, sehr nah dran am Anime und am Manga. Also
okay.
Das ist schon ein guter Anfang.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent haben wir mit, also es sind jetzt zwei Staffeln raus und ich habe jetzt beide Staffeln gesehen, über die zweite Staffel sprechen wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich hatte noch so Geistesblitze, ich habe so Flashbacks gehabt, so, ach stimmt, das habe ich damals auch gelesen. Ach stimmt, da war ja was, hier mit diesen Riesen, das kam mir alles irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich dann irgendwann doch noch gelesen, aber halt im Verlauf der Jahrzehnte wieder vergessen, dass dann jetzt wieder aufgefrischt wurde. Und ich konnte mir auch sehr gut an diese ganzen Gegner mit den Nummern erinnern.
Ja, ja, ja.
Was glaubst du, wie viel Prozent vom Anime bzw. Manga haben wir jetzt so schon abgeklappert?
Boah, also man würde denken, ist das viel, aber es ist halt noch.
Es ist gar nicht viel? Es ist
gar nicht viel.
Also uns erwarten noch einige Staffeln, wenn jetzt Netflix das so weiter durchzieht.
Also das Ding ist, das Tempo ist recht hoch, sage ich mal. Also die verbinden sehr viel. Das Pacing ist sehr gut. Also zum Beispiel die erste Folge, ich weiß nicht, ob wir jetzt so tief reingehen wollen, aber Loketown ist zum Beispiel schon so ein, zwei Chapter und ich glaube, die gesamte Reihe hat im Manga, glaube ich, 2 Jahre gedauert. Mhm. Aber wenn man überlegt, so, die haben jetzt, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, um das zu machen. Also sie werden, glaube ich, sehr lange brauchen, um da aufzuholen.
Ja.
Ach, boah, 15% vielleicht?
15%. Ah, okay, gut. Nee, ich habe auch gedacht, ist das jetzt nur 1%?
Nein. Aber ich habe jetzt keine Zahlen, aber so vom Gefühl her 15, ja.
Weiß man denn noch, wie lang, bei wie vielen Folgen sind wir jetzt insgesamt bei dem Anime?
Über 1000. Ja. 1164, glaube ich.
Okay. Weiß man, wie lange das noch weitergehen wird? Weil ich weiß noch, du hast damals vor 10 Jahren in diesem Podcast, hast du irgendwas gemeint, jetzt geht's erst richtig los.
Ja, also da ging es richtig los. So. Ja? Und es ist jetzt, wir sind jetzt im Anime, sind jetzt ganz viele neue Sachen rausgekommen und im Manga ist jetzt gerade auch wilde Sachen, die passieren. Mhm. Man weiß immer noch nicht, was das One Piece ist. Nicht mal ansatzweise. Obwohl ja jetzt ja Oda ja das Geheimnis ja auf ein Stück Papier geschrieben hat und im Meer versenkt hat. Das ist jetzt auch so, seitdem der Manga 600 Millionen verkauft hat. Oder 600 Milliarden? Ich müsste die Zahl noch mal kontrollieren, aber
600 Billionen?
Billionen. hat der quasi das Geheimnis aufgeschrieben auf so ein Papier und hat das dann irgendwo im Meer versenkt. Und jetzt suchen die Leute natürlich und haben es relativ schnell gefunden.
Also quasi das One Piece?
Das One Piece.
Auf einem
ist real,
One Piece?
Ja.
Krass, okay.
Ja, ja.
Und im Meer versenkt.
Genau, aber sie haben es nicht rausgeholt. Wahrscheinlich, weil es zu teuer ist. Aber sie wissen, glaube ich, jetzt, also das Internet hat relativ schnell herausgefunden, wo das ist.
Ach krass, okay. Ja, das ist ja mega spannend.
Ja.
Gibt es denn irgendwas? Du bist ja auch über One Piece hinaus so an Anime und Manga interessiert, ne?
Ja.
Was sind da so deine Lieblingswerke?
Of all time oder die ich jetzt momentan?
Of all time. Wir wollen hier Tipps haben, Antonio.
Also, ich würde sagen, Attack on Titan ist auf jeden Fall ganz oben.
Ja.
Problem für die Leute, die in Deutschland wohnen, ist leider, man kann die erste Staffel immer noch nicht sehen. Die ist, da ist irgendwo in der Lizenzhölle.
Ist also, die nicht auf Crunchyroll?
Nein, in Crunchyroll ist, glaube ich, nur die zweite Staffel.
Ach, krass.
Erste Staffel.
Das ist ja
scheiße. Genau, ich empfehle, weil Attack on Titan ist halt auch ein fantastischer Anime zum Starten in die ganze Sache. Und die erste Staffel gibt es halt nicht.
Ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich habe nochmal in den Podcast von vor fast 10 Jahren reingehört.
Wirklich?
Und da habe ich auch gesagt, dass Attack on Titan so mit einer meiner Lieblingsanime ist, den ich so in letzter Zeit geguckt habe.
Ja.
Damals war nur die erste Staffel raus. Ich habe dann vor 2-3 Jahren den Rest nachgeholt, aber das war dann halt gerade in dem Zeitraum, als die letzten Folgen online kamen.
Ja, ja.
Ich habe bis heute noch nicht die letzte Folge gesehen. Mit so einer Wartezeit von 2-3 Jahren dazwischen. Das heißt, ich sitze schon irgendwie seit 13 Jahren oder sowas in dieser Hölle und weiß einfach nicht, wie es aufgelöst wird. Und das lief ja auch im Kino und ich habe irgendwie nicht hinbekommen, mich mal hinzusetzen und das einfach zu schauen.
Also den ersten und den zweiten, also weil die haben die letzte Folge ja noch in 2 Teile geteilt.
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe da nie so guten
Überblick. Aber die Community ist so ein bisschen zwiegespalten, was das Ende angeht. Die finden es nicht so pralle. Ich finde es gut. Ich finde, das wirkt schlüssig und hängt alles miteinander zusammen.
Mhm.
Aber Attack on Titan ist wirklich für Leute, die gar keine Ahnung haben von Anime, auf jeden Fall ein guter Start. Nur halt müssen wir irgendwann mal gucken, wann die erste Staffel kommt. Aber
ich meine, das ist jetzt abgeschlossen. Das hat ja auch
das hat
über 10 Jahre gedauert, bis das fertig war.
Ewig, ja, ewig.
Genau, bei One Piece ist da ein Ende in Sicht. Hat der
ja, Oda meinte, wir befinden uns jetzt mit zügigen Schritten aufs Ende. Da sind immer noch sehr viele Spekulationen, ob das jetzt in 2 Jahren fertig wird.
Was heißt bei uns jetzt?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall, passieren viele Dinge, die jetzt die massiv die Welt verändern. Und,
krass. Okay, das wäre nämlich auch noch so eine Frage von mir gewesen. Ich bin jetzt so, ne, ich habe die ersten 2 Staffeln geschaut, ich bin jetzt wieder so. Das weiß ich. Ich kann mich an nichts erinnern, was in der Zukunft passiert.
Ich würde dir also
wie doll wird mein Brain gefuckt werden, noch mit allem, was dazwischen passieren wird? Also passieren da wirklich noch so ultimativ krasse Sachen, mit denen man niemals rechnen würde?
Ja. Kann ich dir sagen. Ich
will nicht spoilern natürlich,
aber
okay,
also,
nur,
es gibt,
um mir noch mal so ein bisschen die Lust noch mehr zu
geben. Also es gibt auf jeden Fall, Momente, wo Sachen passieren, womit man nicht rechnet.
Ja.
Und Momente, die über mehrere Staffeln und mehrere, also auch dann halt gefühlt Jahre sich hingezogen haben, die man nicht miteinander verbunden hat, die auf einmal kumulieren in einer Insel.
Ach, sowas liebe ich, ja.
Und du guckst es an und einfach so, what?
Ja.
Und dann überlegst du zurück und denkst dir, krass, als das angefangen hat, war ich halt einfach 10 Jahre jünger. Das ist ja wild. So.
Oder das passiert halt nur bei. Wenn man nicht so weiß, hat er das anfangs so eingestreut und wusste schon, dass das in 10 Jahren so passieren wird? Oder ist das ihm also, so auf dem.
Das sagt man Oda ja gerne vor, dass er sowas immer plantet und dass sich das irgendwann revealed. Das macht er auch, aber man merkt auf jeden Fall bei der Live-Action, dass da Sachen geplant wurden, die zum Beispiel im Anime zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein Thema waren. Also zum Beispiel, sollen wir jetzt mal so tief rein?
Ja, komm,
also tief rein. Weil zum Beispiel.
Also erstmal hier noch kurz, es wird Spoiler geben zu den ersten 2 Staffeln. Wahrscheinlich. Sonst können wir hier
nicht. Also das Ding ist, ich versuche nur die Live-Action zu spoilern, nicht den Anime und nicht den,
nicht
den Manga. Genau.
Ja.
Weil zum Beispiel Bartolomeo, der Typ mit den grünen Haaren und dem Nasenring, den man in Loketown sieht, ist tatsächlich erst irgendwie Thema in Dressrosa, also erst 400, 500 Chapter später.
Krass, okay.
Und dann wird dann quasi herausgefunden, dass er auch da war. So, und jetzt haben sie das quasi im Live-Action mit eingebaut. Mhm. So, das ist
okay, dann weiß man also, dass da wahrscheinlich auch was kommen wird.
So, also ich bin fasziniert, dass sie das gemacht haben. So, es ist halt Canon jetzt, so, aber das ist halt so. Oder hat es halt nicht geplant. Also als er Loketown geschrieben hat, wusste er halt auch nicht, dass es den, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er wusste, dass es den Charakter gibt und jetzt so ein bisschen Redcon-mäßig das noch hinzugefügt. Aber ich finde es krass, dass Netflix da auf jeden Fall gesagt hat, ja, wir fügen das nur ein. Da sind super viele Easter Eggs und Charaktere, die erst ultra lange später erst irgendeine Bewandtnis haben und die sind alle schon drin. Also ob die jetzt planen, jetzt doch 10 Staffeln zu machen, okay, aber
Also es wäre natürlich schön, wenn Netflix das jetzt durchzieht, auch bis zum Ende.
Ne? Ja.
Ich meine, wir haben jetzt ich glaube, es sind 2,5 Jahre, seit die letzte Staffel rausgekommen ist.
Genau.
Das ist ja schon echt lange Zeitabstände.
Mhm. die Leute werden ja auch nicht jünger.
Das ist dann, du hast quasi damals den ersten Manga gelesen und du willst die letzte Netflix-Folge schauen und dann ist quasi so ein Leben ist in diesem Zeitraum passiert.
Passiert, genau.
Ja, weil ich meine, ich glaube, die werden jetzt auch nicht die Geschwindigkeit erhöhen, wann die One Piece neue Staffeln rauskommen werden.
Ich finde es ja auch gut, dass sie sehr viel auch live gedreht haben. Da sind sehr viele Live-Action-Pieces sind ja da, sehr viel Special Effects, also obwohl ich die Explosion teilweise ein bisschen albern fand, die Action fand ich ein bisschen albern, muss ich sagen, ab und zu, aber das kriegst du auch nicht anders hin, aber ich finde gut, das hat so ein gutes Gefühl, dass da nicht alles so CGI-mäßig hingeschissen ist, sondern dass da halt auch wirklich Pflanzen sind, wirklich die Stadt wirklich da ist und so weiter, das gibt dem Ganzen so eine Qualität, da kann man auch gerne 3 Jahre warten, wenn das von der Qualität her auch so weiterbleibt, weil ich bin halt voll begeistert von der Live-Action.
Ach ja, okay, cool. Das finde ich super spannend, weil mich interessiert es ja vor allem, ich kann wirklich gar nichts mehr zum Anime und zum Manga sagen. Mich interessiert es halt brennend, wie das für jemanden ist, der halt jetzt über Jahrzehnte das alles mitbekommen hat. Wie ist diese Netflix-Serie und wie kommt die so in der Community generell an?
Also ich glaube, die hat bei so vielen Community-Seiten 10 von 10 bekommen.
10 was
ich,
von 10?
Also, was ich ein bisschen übertrieben finde, weil man findet eher immer irgendwas. Aber wir sollten froh sein, dass wir das bekommen haben, was wir da haben, mit der Liebe und dem Gefühl, was wir da haben, weil es hätte halt auch massiv schief gehen können. Und ich finde, also ich stelle mir vor, dass jemand, der keine Ahnung hat von Anime und Manga, das angucken kann und es ein bisschen quirky findet, so teilweise so ein paar, ne, so die Mr. Five mit seiner Fähigkeit, seine Popel zu schießen, selbst so zu machen, alles wild.
Ich kenne auch so Frisuren, Kostüme.
Aber das finde ich ja gerade geil. So, da sind auch irgendwelche Fischer, haben dann hinten so einen Fischkopf oder einen Brokkolikopf und so weiter. So ist es halt im Manga. Und das haben die auch einfach durchgezogen. Das ist halt super krass.
Ja.
Das hätte alles Kacke sein können. Das hätte alles Scheiße sein können.
Da muss ich auch sagen, ich bin ja immer sehr großer Fan, dass so Sachen realistisch aussehen. Bei One Piece ist es aber halt so, das basiert auf einem Manga bzw. auf einem Anime und das ist ja eh alles schon so komplett überspitzt. Und in der Netflix-Serie haben sie es ja auch so gemacht. Und eigentlich mag ich das nicht, wenn so Kostüme nach Kostümen aussehen, Requisiten nach Requisiten. Aber es gibt jetzt eine fette Ausnahme und das ist One Piece. Also obwohl ich halt gern mag, wenn es so dreckig ist und wenn überall nur so ein, da sprechen wir heute auch noch drüber, so ein Dreckfilter drüber ist quasi, dass das irgendwie geiler aussieht, auch so atmosphärisch cooler ist, das mag ich eigentlich sehr gern, aber ich finde bei Netflix, also bei One Piece auf Netflix, kann man das voll entschuldigen und da finde ich es sogar richtig geil, dass es halt einfach so komplett auf 11 dreht und einfach sich an dem Anime orientiert und nicht versucht, jetzt hier was Realistisches darzustellen. Weil das Ding ist, ich finde ganz viele Sachen so von der Künstlichkeit her bei One Piece, ich hab mich dann zurückerinnert an eine andere Serie, die bei Netflix läuft, eher auf einem anderen großen Franchise basiert, was ich sehr liebe, das ist Witcher. Ich weiß nicht, ob du Witcher.
Ich habe die erste Staffel gesehen.
Ja.
Und hab gehört, die vierte ist
es wird fast schlimmer von Staffel zu Staffel. Und das hat halt, bei Netflix gibt's ja sehr viele Serien, die halt diese, ne, die so eine Künstlichkeit ausstrahlen. Und ich finde, bei Witcher auf Netflix ist das auch oft der Fall, weil so Sets und Kostüme teilweise sehr künstlich aussehen. Und da finde ich das halt schade, weil ne, das ist so ein Franchise, wo ich finde, das sollte halt sich eher so, so Game of Thrones, ne, so dreckig, so eine gelebte Welt. Und das wirkt halt einfach oft, als ob das halt auf in so einer Studiobühne aufgebaut wurde. Bei One Piece hingegen ist es so, da ist es genauso, aber da, ich finde, da passt es halt, ne, zum Anime.
Ich finde auch, also ab und zu haben sie halt so Sets, also man merkt auch, das sind Sets, so da ist im Manga halt viel mehr Wechsel von Szenerien und so weiter, aber es ist auch, glaube ich, auch nur, weil ich das weiß, dass da kam noch die geile Szene hier oben, weil zum Beispiel als Zorro gegen die ganze Barockfirma gekämpft hat und dann diese 100 Leute da umgenietet hat, das ist eigentlich im Manga noch geiler, weil er halt da auf diese Berge hochgeht und da die auch nochmal ansieht und so weiter. Also er wechselt viel mehr, da sind viel mehr Action-Pieces. Und hier war es halt quasi nur in diesem Restaurant. Aber ich finde es gar nicht so schlimm.
Ja.
So, ich finde, das ist entschuldbar, so, weil das sind ganz andere Sachen halt viel cooler. So.
Ja, ich meine, du kannst halt ne, bei sowas Filmischem kannst du halt, was ich finde, was extrem gut umgesetzt wurde, sind halt diese Choreografien und auch die Kameraarbeit.
Ja.
Weil du merkst halt, dass da Leute sind, die Ahnung haben von ihrem Metier, weil da nicht wild hin und her geschnitten wird. Teilweise sind die Kameraeinstellungen sehr lang und du merkst halt, da ist halt jemand, der kann wirklich gut mit dem Schwert kämpfen. Und da hat sich quasi so ein Choreograf und eine Choreografin davor Gedanken gemacht, wie das möglichst cool aussieht. Und ich finde, das hat halt gerade diese Szene, die du erwähnt hast, in dieser Bar, fand ich extrem cool. Die hat mich auch sehr an die Szene aus Kill Bill erinnert.
Ja. Oder von Jujutsu Kaisen, aber andere Geschichte.
Dann bin ich raus, keine Ahnung.
Aber ich finde, ab und zu wirkt es ein bisschen wie Power Rangers, muss ich sagen. Ab und zu, aber es ist so krass, wie man das einfach entschuldigen kann. So, das sind ein paar Sachen, auch so, ich finde so, der Humor der Serie, der ist ja sehr speziell oder hat ja einen sehr speziellen Humor. Und im Anime und im Manga ist das halt schon sehr stark. Und ich finde, das haben sie ein bisschen am Anfang der zweiten Staffel so ein bisschen nicht richtig hinbekommen. Da war das Drama viel stärker. Aber dafür sind die anderen Sachen halt stark. Und das ist halt super schwer, diese Anime-Ästhetik in Live-Action rüberzubringen. Das haben halt so viele schon versucht, so oft gescheitert, wirklich massiv, katastrophal.
Was ist so für dich das schlimmste Beispiel?
Also abgesehen von Dragon Ball, dem Film, auf jeden Fall.
Sag ich mal, es gibt diese eine lustige Szene, da muss die schmunzeln. Also, sich die Haare so nach hinten geht und dann machst du plupp. Jetzt geht's zurück. Das ist das einzig Lustige.
Also ich halte mich halt meistens davon fern und die meisten Leute halten sich auch davon fern, weil das halt oft nicht gut ist. Weil
hast du mal die
Cowboy Bebop habe ich gesehen.
Death Note? Der ist richtig schlimm. Oh. Und auch auf Netflix.
Und ich finde, da merkt man halt so, da ist die Seele des Animes oder des Grundstoffs wird nicht sicher. Weil natürlich, die Leute sehen ähnlich aus, ne? Wir haben die gleichen Setpieces, wir haben die gleichen Geschichte und die Marker und so weiter. Aber da fehlt die Seele. Und hier ist es halt so, ein paar Sachen sind so ein bisschen, aber die Seele ist halt da. Da sind halt, da sind halt viele Setpieces, die da drin sind. Und ich finde es nicht so verkehrt, dass man da halt gesagt hat, komm, wir packen Sachen zusammen, wir nehmen Sachen, die halt vorhergesagt oder die in der Zukunft erspielen, packen wir dazu, weil es inhärent und kohärent zusammenpasst. Mhm. Und das ist zusammen mit allem, was dazu ist, das ist halt einfach schön, sich das anzugucken. So, also die Nostalgie kickt sofort, so, weil ich habe ja auch erst vor, keine Ahnung, wie viele Jahren das letzte Mal das gesehen. Auf Netflix sind, glaube ich, die ersten 60 Folgen vom One Piece Anime auch zu sehen.
Ja.
Bevor dann ein großer Sprung kommt und man dann fast am Ende ist, das ist nicht so gut. Aber die ersten 60 Folgen sind da und ein Teil davon ist auch in der Live-Action auch zu sehen. Und es macht einfach Spaß. So, es ist auch schön, auch man fühlt was.
Ja.
Und nicht, das ist nicht Scham, dass man Animes guckt. So.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin fast schon begeistert jetzt von der zweiten Staffel. Ich mochte die erste Staffel auch schon sehr. Und ich finde halt generell, das ist einfach so eine schöne Serie, die so durch und durch so eine fröhliche und optimistische Grundhaltung hat. Also vor allem halt auch dank Ruffy, aka Luffy. Ich muss da auch nochmal sagen, ich finde Iñaki Godoy ist für mich als One Piece Noob ist eine perfekte Besetzung.
Ja, war auch für Oda, er meinte, ja, das ist er.
Das ist er.
Das ist er auch, das merkt man auch in Interviews mit ihm. Der hat da diese Luffy-Energie und das bleibt halt auch. Alle Charaktere sind super. Also ich finde auch die neuen, die sie gecastet haben, auch da ist halt kein Totalausfall. Teilweise sehen sie ähnlich aus, teilweise verhalten sie sich ähnlich. Also das ist schon. Das ist schon solide. So.
Ja.
Die kleinen Kritikpunkte gibt es, aber das ist schon krass.
Ja, ich muss auch sagen, mich hat auch die Folge mit Chopper. Ich hatte komplett vergessen, dass es den gibt. Bei mir war es immer Nami. Ruffy und wie heißt der nochmal im Deutschen? Zorro? Heißt er nicht Lauren Nora Zorro? Und im Englischen heißt er Roro Nora
Zorro? Roro Nora Zorro, ja.
Da war ich eben.
Aber auch Lysop heißt im Deutschen nur Lysop und er heißt eigentlich Usopp.
Ja.
Aber was wo ich verwundert war, der Doktor von Chopper heißt im Deutschen nämlich Doc Bader. Und im Englischen heißt er ganz anders. Und ich war so, wer ist das? Hiljuk oder irgendwie sowas heißt. Ich so, kenne ich dich? Das ist Doc Bader, ja. Mann. Was kommst du mir hier mit diesem Namen? Und dann, ja, oft so. Und der ist auch gut gecastet, muss ich sagen. Der ist auch stark gecastet.
Ja, ich mag auch generell so den Fokus bei der Serie auf diese Freundschaft, diese Kameradschaft untereinander. So die Unterstützung auch, so wie man seine Freunde unterstützt. Und dieser ganze Optimismus, den er das ausstrahlt. Gerade so manchmal in so Zeiten, die halt nicht so toll sind. Und ich finde, gleichzeitig schaffen die es dann trotzdem auch, so dramatische Momente einzustreuen, dass man halt nicht nur dieses ganze Zeit, okay, es geht nur hier um Kämpfe und um hier, wir sind eine Piratencrew und fahren über die Grand Line und haben hier tolle Abenteuer, sondern dass halt auch so traurige Geschichten kommen, wie zum Beispiel die Einführung von Chopper. Ja. Dass man halt, ne, so ein bisschen von beidem hat. Ich mag gern
auch so, diese Mischung. Auch so, also tragisch halt auch so, ne? So, da hast du halt jemanden, der die Welt heilen will oder die Insel heilen will und dann schafft er es oder schafft er es nicht und dann kommt da halt der kleine Chopper und dann gibt er ihm diesen Pilz. Das ist schon so. Hat mich als kleiner Junge auf jeden Fall gehuckt, so, als ich das damals gesehen habe. Ja. Und das haben die auch ganz gut gemacht. Nur die Serie, dieses Haha, Freundschaft, das bleibt halt da, aber das ist halt schon, das wird nicht lustiger. Also es wird lustiger, aber die Szenen, die unterliegenden Szenen, die werden ernster. Weil das ist alles nur Vorbereitung gewesen für jetzt die dritte Staffel, die Alabaster-Arc, die müsstest du eigentlich auch gesehen haben. Die lief auch auf RTL 2.
Also ich glaube, ich war auch noch, also ich glaube, hier Mr. Zero hatte ich auch noch irgendwas. Aber wie gesagt, das ist 20 Jahre her.
Ja.
Wenn ich es dann wieder schaue, wird es wahrscheinlich wieder so, ach stimmt, das war ja, das gab es ja auch noch. Und das gab es ja auch noch.
Ja, weil da wird halt was, also Spoiler jetzt für die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob ich das.
Nee, lass mal Spoiler für die dritte Staffel raus. Also mir reicht's.
Also das Ding ist
am Anfang hier, dass es noch so fröhlich ist und
dann jetzt. Das wird piratenmäßig.
Piratenmäßig, okay. Ja. Also richtige Piraten.
Richtige Piraten.
Wie ist es denn bei dir? Wie fandst du jetzt die zweite Staffel im Vergleich zur ersten? So eine Steigerung?
Doch, auf jeden Fall. Also vor allem so die Crew. Kommt einem sehr ans Herz. Mhm. Zorro fand ich in der ersten Staffel noch so ein bisschen stoisch. Und hier hat er auf jeden Fall mehr Merkmale vom Anime auch gehabt und vom Charakter auf jeden Fall. Das war gut. Luffy hat mir irgendwie hat ein bisschen gefehlt. Ich fand, die Crew war stärker als der Hauptprotagonist in der zweiten Staffel. Und die hatten alle gute Setpieces. Also das war alles auf jeden Fall eine Steigerung zum ersten Teil.
Ja, finde ich aber auch, weil gerade, ich meine, in der ersten Staffel, das war ja halt hauptsächlich Exposition, die Crew muss sich zusammenfinden, wir bekommen die ganzen Backstories, klar, das ist auch interessant, aber so dann mal die zu sehen, wie die zusammen agieren, ich meine, jetzt kamen halt auch noch ein paar andere Leute dazu, aber ich meine, so der Kern der Crew ist ja jetzt zusammen, vom Kern der Crew, den ich kenne. und jetzt kannst du halt voll reingehen in die Action auf die Grand Line. Und
wir sind ja schon.
Ja, genau. Also ich meine, das passiert ja, währenddessen.
Ja.
Und es gibt ja auch so ein bisschen Figurenentwicklung. Also
da bin ich mal gespannt, was du meinst mit Figurenentwicklung. Jetzt so.
Also bei
jeder.
Nicht bei jedem. Ich meine, bei Luffy ist halt irgendwie immer so.
Ja.
Bei Usopp. Ich meine, er hat ja, ne, so die Staffel jetzt so ein bisschen Mut gefunden. Mhm. Oder Sanji und hier diese Konkurrenz zu Zoro, dass das halt auch so ein bisschen sich mal ein bisschen weiterentwickelt. Aber ist das generell, geht das noch weiter? Ich meine, wir sind jetzt, wenn du so sagst, okay, wir sind jetzt hier sehr noch am Anfang von One Piece, gibt es da so eine Figurenentwicklung? Oder ist das, es fühlt sich manchmal an, ne, das wird ja immer in diesen Arcs so unterteilt, dass das so quasi so ein bisschen ist wie The Case of the Week. Also geht das immer noch so weiter oder geht das mal auch davon weg? Also entwickeln sich die Figuren währenddessen auch noch?
Also diese Insel, diese Case of the Week, die bleibt eine Zeit lang noch, aber Weltgeschehen passiert halt außerhalb der Inseln und Sachen, die man vor zwei Inseln gemacht hat, war ja jetzt ja genauso, zum Beispiel hier mit Little Garden, war ja trotzdem ja die gleichen Gegner wie in der nächsten Insel, wie Whiskey Peak und so weiter, und die gleichen Antagonisten, und das bleibt halt genauso. Nur das wird halt, es gibt dann irgendwann ein übergeordnetes Ziel, ich versuche mich skriptisch auszudrücken, es gibt ein übergeordnetes Ziel oder sowieso das One Piece zu finden, aber es gibt Gegner, die halt klar besiegt werden müssen und die gehen halt über die Case of the Week halt hinaus.
Mhm.
So, aber es ist halt immer, ich finde es halt, da finde ich es schön, weil die Insel halt auch ein eigener Charakter ist. So, ne? So wie bei Whiskey Peak mit den, mit diesen Kakteen, die aber eigentlich Gräber sind.
Ja, das war ein richtig cooler Reveal.
Hat halt jede Insel auch noch seinen eigenen Charakter mit den Antagonisten, die auf der Insel halt besiegt werden müssen. Und das zieht sich halt durch und wird halt nur größer und größer.
Ja, ich muss auch nochmal besonders Props geben. Ich habe ja schon gesagt, ich mag die, obwohl die so künstlich aussehen, die ganzen Requisiten da. Ich fand so dieses Character-Design von König Warpol. Fand ich mega geil.
Das schon.
Also dieser Mund. Ich war so fasziniert, wie das gemacht wurde. Mhm. Also ich weiß nicht, ob da. Ich meine, da wird wahrscheinlich so irgendwie maskiert, ne, dass es so schwarz aussieht innen drin. Aber ich fand, das war so gut gemacht.
Ich fand ihn an sich als Charakter gut. Ich glaube, die haben wirklich ein Face-Replacement ja gemacht. Also ich glaube, die hatten wahrscheinlich hier so eine Art Maske oder sowas. Und die haben die dann halt CG-mäßig noch verbessert. Ich fand aber, da wo er den Mund geöffnet hat, das fand ich keine Ahnung. Das war irgendwie irgendwas an der Komposition und so weiter hat mich irgendwie. Es ist im Manga so, aber das hat mich irgendwie rausgeholt.
Okay. Ich fand das tatsächlich cool, weil das halt so komplett
gaga war. Weil die alles andere so krass gemacht haben, so real gemacht haben, habe ich gedacht, wie machen die das? Ob sie da wirklich da jetzt irgendwie Teile davon real machen, aber das war sehr CG-lastig, aber. Fand ich jetzt nicht so schlimm.
Gibt's denn irgendwas, was du sagen würdest, was die Netflix-Serie besser macht als Anime und Manga?
Das hatte ich ja schon. Also das Pacing auf jeden Fall. Also da wird viel zusammengerafft. Ja. Viel, was erst viel, viel später kommt, wird dann hier auch aufgegriffen. Ich hatte die ganze Zeit, während ich geguckt habe, ich gedacht, war das so? Ist das so passiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt, zum Beispiel, dass Nico Robin zum Beispiel die ganze Zeit immer wieder aufgetaucht ist, so wie so eine Art Geist.
Wer ist nochmal Nico Robin?
Die mit den schwarzen Haaren, die
Miss Wins?
Nee, Miss, wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Miss.
Ich guck kurz nach.
Every Week? Nee.
Golden Week. Golden Week?
Scheiße. All Sunday, genau.
Gott, dann haben die auch noch mehrere Namen.
Und ja, leider, aber genau, Nico Robin tauchte halt häufiger auf und ich war so, war sie denn oft da? Und tatsächlich nicht. Sie war nicht so oft da, wie sie da war. Und auch zum Beispiel Mihawk, den man aus der ersten Staffel kennt, der taucht ja auch oft bei Zorro auf. Der passiert auch nicht im Manga so. Aber ich fand, das hat gut geholfen, die Exposition voranzutreiben und das Ganze zu roughen, weil du hast sehr viel zusammengefasst, verdichtet. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, irgendwas fehlt, sondern ich dachte, das sah irgendwie, also es war einfach nur anders aufgebaut oder länger und das haben die echt gut gemacht.
Und ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht überfordert. Also ne, ich meine, das kann nicht sein, wenn man das alles zusammennimmt, dass es dann irgendwie too much ist. Aber ich fand es auch nicht, dass das dem irgendwie geschadet hat. Das war nur manchmal, das habe ich aber ganz oft, manchmal sind so Storystränge, so wie zum Beispiel hier mit Captain Smoker.
Ja.
Captain Smoker. Der kommt ja, der ist mal teilweise für zwei Folgen ganz weg, dann kommt er wieder vor.
Ja.
Und ich finde sowas immer manchmal schwierig, weil man dann so zwischendurch vergisst, ach stimmt, den gab es ja auch noch. Was wollen die jetzt hier damit erzählen?
Ja.
Aber das wird wahrscheinlich dann in der dritten Staffel noch mehr.
Das ist ja im Manga und Anime konstant. Also, du plötzlich kommst du Flashback zu irgendwas, was du was du vor zwei, drei Jahren gesehen hast. Ah ja, Moment, den gab's. Ah ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Und das haben die eigentlich auch da ganz
gut. Wie weißt du eigentlich, wie das ist auch so innerhalb von der Fan-Community? Ich meine, du hast gemeint, so viele aus der One Piece-Fangemeinde sind positiv überzeugt von der Netflix-Serie. Gibt's eigentlich auch so ein Clash zwischen Anime- und Manga-Fans? Oder gehen die Hand in Hand?
Boah, ich glaube, das ist so ein allgemeines Anime- und Manga- Ding.
Mhm.
Das weiß ich tatsächlich nicht, ob da jetzt so ein krasser Backlash zwischen den beiden Parteien ist. Immer so.
Bei dir persönlich nicht, ne?
Bei mir persönlich nicht, weil ich bin eigentlich Anime-only. So, ich gucke eigentlich immer nur die Animes, aber wenn mich so ein Anime hookt und die nächste Folge ewig dauert, dann ziehe ich mir auch den Manga rein, um vorwärts zu kommen. Oft ist im Manga halt so Kleinigkeiten, so Infoseiten und so weiter, die das Ganze vorantreiben. Das ist ja der hat ja konstant irgendwelche lustigen Gags, irgendwelche Extra-Seiten. Die Titelbilder sind oft, also jetzt hier nicht erzählen, es gibt halt auch.
Ich erinnere mich.
Genau, die Titelbilder sind oft, hier sind sie noch statisch, aber oftmals erzählen schon die Titelbilder Geschichten oder hier, ne, das hier und das erzählt dann deine eigene Geschichte und so weiter. Also er macht das schon sehr viel Info rein, die man dann halt natürlich im Anime halt nicht mitbekommt. Und dann daraus entsteht dann plötzlich ein Handlungsstrang im Anime, den man erst erklären muss irgendwie so. Also das ist schon, da ist schon der Vorteil bei den Mangas auf jeden Fall halt immer da. Aber ich glaube, da ist auch sehr viel aufgebauscht. Da ist auch sehr viel so, wir hassen euch und ihr hassen uns. Also, ein bisschen albern
bin ich. Was, wer ist eigentlich so deine Lieblingsfigur aus dem Anime? Also, und kam die Figur hier schon vor? Also, ist die schon Teil von der Story? Oder kommt das erst noch später?
Meine Lieblingsfigur ist eine Nebenfigur, die kommt aber erst unendlich lang später.
Und von denen, die jetzt sind?
Ich finde, Zorro finde ich schon am...
Was soll ich sagen? Ja, bin ich auch. Ich war ja selber 3 Jahre im Kendo. Deshalb, da hat man ein Schwert. Und wenn jemand 3 Schwerter hat, ist das
ist ja dreimal so gut. Aber man muss auch sagen, der hat doch wahnsinnig Muskelmasse zugelegt. Also der ist, da, wo er da, Oberkörper, ist schon hot.
kann ich nehme auch hier Monkey D. Luffy.
Ja.
Auch krass.
Ja, aber Zorro hat, also der Schauspieler, der hat, glaube ich, richtig, der hat richtig geackert, glaube ich. Der hat richtig aufgebalgt, der Mann.
Ja, ich bin auch, würde mich interessieren, wie viel der selber von dem, von der Kampfkunst
wahrscheinlich
in den Choreografien umgesetzt hat. Aber es wirkt schon, als ob es sehr, sehr viel ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber du bist optimistisch dann für die Zukunft und freust dich auf die 3. Staffel von One Piece.
Ja, auf jeden Fall. Die ist da schon angekündigt im August, glaube ich. Im August wurde die 3. Staffel angekündigt.
Im August startet die dritte Staffel.
Überrascht. Nee, im August wurde angekündigt, dass die 3. Staffel kommt, bevor die 2. draußen war.
Ja.
Ich meine, so war das. Kann auch sein, dass es später oder vorher war, aber ja, Leute haben vollstes Vertrauen in diese Serie und sehe ich auf jeden Fall auch so.
Wenn das so weitergeht. Also ich bin immer noch hooked. Sollen wir so abschließend noch eine Punktzahl geben für die 2. Staffel?
Ja.
Also ich fange mal kurz an.
Macht ihr das noch mit Punktzahlen?
Ja, teilweise schon.
Okay.
Also ne, ich meine, wenn wir jetzt hier länger über die 2. Staffel gesprochen haben, dann können wir das
Von 0 bis 10 0 oder?
Bis 1 Milliarde. Nein, von 0 bis von 1 bis 10.
Von 1 bis 10.
Aber ich glaube, 0 wurde auch schon mal vergeben. Also ich bin immer noch begeistert von der Serie. Ich mag diese Welt total, diese durchgeknallte Welt mit diesen abgefahrenen Figuren und diese Positivität. Mir hat es richtig Bock gemacht, dass quasi so, ich habe es fast durchgebinged, ich habe in 2 Sessions geguckt. Eigentlich mag ich sowas nicht. Ich würde gerne Zeit nehmen für sowas, aber ich mag diese Welt. Ich habe wieder gemerkt, so, ich war wieder dieser 15-jährige Jonas, der das damals auf RTL 2 gesehen hat und sich gedacht hat, so, was sehe ich hier gerade?
Was sticht meine Augen?
Ja, und ich habe tatsächlich auch Bock jetzt irgendwie, wenn diese Budokai-Version rauskommt, das mir mal anzutun, weil ich bin kein Fan von Warten. Ich habe ja schon über 10 Jahre gewartet bei Attack on Titan. Ich glaube, bei One Piece muss das nicht sein. Andererseits würde ich auch gerne wissen, ne, wissen, okay, das ist abgeschlossen, jetzt kann ich es im einen durchgucken.
Aber bei One Piece würde ich dir nicht empfehlen.
Okay. Ja, dann warte ich vielleicht doch noch ein bisschen. Aber genau, Iñaki Godoy, ich liebe ihn, ich liebe alle Figuren. Deshalb würde ich sehr wohlwollende 9 von 10 Punkte geben.
Ja, würde ich mich.
Würdest du dich anschließen?
Würde ich mich anschließen auf jeden Fall, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. 9 sind auf jeden Fall gut. 10 von 10 gebe ich da nicht, weil.
Attack on Titan 10 von 10?
Oh. Nee.
Ja.
9, auch 9.
9.
Auch 9.
Okay. Ja. Übrigens, ich habe auch, um nochmal drauf zu kommen, ich habe nochmal in diesen Podcast reingehört. Du hast damals ein Anime empfohlen, den ich nachgeholt habe. Zumindest die 1. Staffel. One Punch Man.
Ja, ja, du musst auch keine andere Staffel gucken. Es gibt nur 1 Staffel.
Okay, gut zu wissen.
Alle anderen sind schlecht und die 3. Staffel ist katastrophal.
Ich war nämlich überrascht, weil das klingt eigentlich so danach, dass diese Idee relativ schnell ausgelutscht ist, aber ich fand das wahnsinnig witzig in der 1. Staffel. Willst du sonst noch irgendwie was empfehlen, was dir auf dem Herzen liegt, irgendwie
an Anime? An Animes?
Ja.
Gerade läuft die neue Staffel Jujutsu Kaisen.
Mhm.
Absolute Empfehlung, das ist ein absolutes Meisterwerk. Also das ist wirklich die besten Animationen, die momentan auf dem Markt sind bei Jujutsu Kaisen, bei der neuesten Staffel. Gibt's dir. Also Jujutsu Kaisen auf jeden Fall top.
Ist das abgeschlossen?
Der Manga ist abgeschlossen.
Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Da gab es jetzt noch einen weiteren Manga, noch so einen Zusatzmanga, der ist auch abgeschlossen. Also das Ding ist fertig, aber die Serie dauert lange. Also da sind ab und zu so ein Jahr Pause zwischen den Sachen, aber vollste Empfehlung. Ich gucke da auch noch Fire Force. Das ist eine Serie, die um Feuerwehrmänner im Grunde genommen geht. Aber eigentlich ist es sehr Shonen-mäßig. Ja. Also, und ist quasi das Prequel zu Soul Eater. Und Soul Eater kennt man, war auch früher auf jeden Fall im deutschen Fernsehen zu sehen.
Ja.
Genau. Und natürlich Chainsaw Man, da lief ja auch der Film, der hat ja auch sehr gute Kritiken abbekommen. Das auch kann ich auch empfehlen. Also alles nur Mainstream, das ich jetzt sage. Ich habe keine Geheimtipps für die Anime-Leute, aber
du, für
das
mich,
ist auf jeden Fall.
Für mich ist jeder Anime-Tipp ein Geheimtipp. Dann bis wir sehen uns dann wieder in 10 Jahren und dann habe ich das bis dahin nachgeholt.
Bevor mich die Community wieder richtig zerfleischt hat, der Oda-Alarm wieder los.
Der Oda-Alarm. Ja, pass noch. Moment, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Das hat mich nämlich spezifisch für die zweite Staffel. Ist es wirklich so? Also in der Netflix-Serie ist es so, dass so gefühlt jede Figur hat eine Teufelsfrucht genascht.
Ach so.
Ist das auch im Anime so?
Also die Barockfirma,
ja.
Oder wie sie im Englischen heißt, Barockworks.
Ja.
Hab ich auch nicht gewusst.
Was ist Barockfirma?
Barockfirma heißt es im Deutschen. Barockfirma ist im Deutschen, ja. Die haben fast alle Teufelsfrüchte, auch so wilde Teufelsfrüchte wie die Pistolenfrucht. Nee, das war die Bum-Bum-Frucht, glaube ich. Und die Pistolenfrucht ist quasi ein Tier hat eine Pistolenfrucht und ist dann zur Pistole geworden. Oder es war, nee, stimmt gar nicht, es war andersrum. Die Pistole hat die andere Frucht gegessen und ist dann, die Pistole konnte dann. Also das ist wild, aber es wird weniger.
Okay.
Es wird weniger auf jeden Fall. Da gibt es andere Kräfte, die stärker relevant sind.
Ja. Cool. Antonio, es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass du heute hier warst.
Ja, gefühlt habe ich nichts gesagt. Bin ich nicht in die Tiefe gegangen. Da sind noch so viele Sachen, die man eigentlich sagen müsste, aber egal.
Ja, dann beim nächsten Mal. Vielleicht besprechen wir bald nochmal irgendwas mit Antonio zusammen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag Danke Antonio. Sonst gäbe es das alles hier nicht. Wenn Alper nicht zu Mediakraft geholt hätte, wäre das alles, hätte das alles nicht funktioniert.
Ja, genau. Genau.
Ja, genau. Wir gehen jetzt aufs Essen und wir schalten zurück zu Alper Xenia und mir.
Jo.
Tschüss.
Stop. Ach, Jonas, das war schön. Ich hätte mich gerne mit dazugesetzt, aber ich habe ja noch nicht mal die erste Staffel gesehen. Ich habe damals, als der Manga rauskam, Band 1, so alt bin ich, habe ich irgendwie die ersten 6, 7, 8 Bände oder sowas gelesen und dann auch abgebrochen. Und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich immer Geldmangel, das ist eigentlich immer so die Antwort darauf. Aber Xenia, du hast es gesehen, ne?
Ja, ich habe die erste Staffel geguckt und ich fand die damals auch richtig schön, beziehungsweise unterhaltsam. Also,
wir haben wir damals auch drüber gesprochen. Das ist schon wieder 3 Jahre her.
Es ist wild. Und ich habe jetzt auch in die zweite Staffel reingeschaut, habe aber bisher nur 3 Folgen gesehen und dann dachte ich auch, ich lasse euch mal fachsimpeln und halte mich da zurück. Aber nur ganz kurz, ich finde die ersten 3 Folgen bisher ganz gut. Ich musste ein bisschen wieder reinkommen. Also als jemand, der dann auch nicht über den Anime Bescheid weiß oder den Manga. Also ich bin da wirklich ganz frisch rangegangen und fand dann aber auch in der ersten Staffel diese Dynamik zwischen den einzelnen Figuren hat mich richtig bekommen und konnte auch total verstehen, dass das so als eine gute Anime-Verfilmung gilt. Einfach weil dieser Stil und dieses Übertriebene und auch diese Anime-Shots, die dann teilweise in so Kampfszenen so gefilmt werden, sich gut übertragen. Und ich finde, das ist auch was man ja nicht ultimativ schnell schafft, wie jetzt zum Beispiel bei Avatar. Also das ist ja eine andere Live-Action-Verfilmung von einem Cartoon jetzt von Netflix. Und das wird ja immer miteinander verglichen, gerade was so die Kostüme angeht und wie sozusagen organisch sich das anfühlt.
Ich fand die Avatar-Serie gar nicht so schlecht.
Ich ja auch nicht. Und da bin ich ja auch krasser Fan von. Und ich habe dann, bewerte ich das einfach nochmal anders. Und ich jetzt als Casual Viewer von One Piece hatte dann auch Spaß mit den ersten 3 Folgen. Ich würde nur gerne noch eine Person loben, und zwar Charitra Chandran. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie spielt nämlich Miss Wednesday. Und ich fand, sie hat das richtig toll gemacht. Und ich kenne sie nämlich auch schon aus Bridgerton. Und da hat sie in der zweiten Staffel nämlich mitgespielt, eine relativ kleine Rolle als Schwester von sozusagen der Hauptfigur in der zweiten Staffel. Und ich hoffe, sie kommt jetzt groß raus. Also sie war wirklich so der Diamant für mich.
Was findest du denn besser, die Live-Action One-Piece-Serie oder die Live-Action-Avatar-Serie?
Oh, schwierig. Ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich One-Piece sich mehr anfügt an den Anime. Und dass die Avatar-Netflix-Serie so ein bisschen nicht ganz den Ton und so dieses Gefühl und das, was so wirklich richtig toll ist, am Cartoon trifft.
Ja, ich glaube, du bist ja auch damit aufgewachsen, das ist nochmal genau. Eine ganz andere Nummer eben. Als jetzt One Piece, wo du wirklich gar nichts davon
ja, hast. Obwohl es ja auch schwerer ist, weil ich meine, in One Piece haben Leute einfach verlängerte Gliedmaßen und bei Avatar ist es ja. In Anführungszeichen nur das Bändigen, also ja. Aber ja.
Aber bei One Piece kann es halt auch ein bisschen trashig aussehen und das tut der Serie ja nicht.
Bei Avatar darfst du nicht anfangen, irgendwie als Steinbändiger so einen Kiesel hochzuziehen, nachdem du 7 Stunden tanzt.
Looking at you, M. Night Shyamalan.
Aber ich will kurz dazu sagen, ich habe ja Avatar auch als Erwachsener zum ersten Mal gesehen und dann auch am Stück und war auch begeistert. Also ich kann da die Liebe. Also voll oft gibt es so Serien, wo dann die Gen Z oder Gen Alpha oder sowas so komplett ausrasten und man guckt das und denkt sich, okay, gut, hab jetzt irgendwie verstehe ich jetzt nicht.
High School Musical.
Nee, da verstehe ich es zu 100%.
Bitte?
Da verstehe ich. Aber bei Avatar war es genau das Gegenteil.
Ja.
Also tatsächlich muss ich sagen, gerade bei, nee, ich sag's nicht, sonst werde ich hier festgenagelt darauf. Okay. Nee, weil mein Hot Take ist immer, ich mag Star Wars Rebels mehr als Clone Wars und finde, dass es die bessere, spannendere Serie ist, auch wenn Clone Wars gerade so in der letzten Staffel, aber auch in vielen Folgen davor, das hat so eine extrem weite Spanne von ultra krasse Folgen, die auch sehr, sehr viel für das gesamte Star Wars-Universum bedeuten. Und dann so Folgen.
Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks-Folgen, Druiden-Folgen, die dann wirklich so einfach einem auf den Sack gehen. Und das war dann schon so ein schwieriger Watch, während ich Rebels halt einfach so extrem rund finde.
Mhm.
Genau. Aber deswegen, also ich finde auch Avatar toll.
Ja.
Deswegen.
Ich freue mich auch jetzt auf die zweite Staffel von der Netflix-Serie. Obwohl ich da wirklich so ein großes Manko habe und das ist das Kostümdesign, weil ich will einfach, dass diese Kostüme so belebt aussehen. Also oder als wäre da jemand mit durch eine Wüste gegangen oder wäre nass geworden oder hätte kurz Schmutz abbekommen, weil das ist dann so künstlich. Und genau, bei One Piece ist es dann vielleicht so ein bisschen stimmiger. Und bei Avatar denke ich mir so, Leute,
das gib mir den Realismus.
Genau, gib mir den Realismus. So. Und das ist ja auch nicht so schwer. Also ich weiß nicht, ich arbeite jetzt nicht an einem Filmset, aber ich bin so, gibt es da nicht so eine Drecksprühflasche, wo man einmal so einmal kurz weißt du, was ankokeln kann?
Ich dachte, du sagst das, wie schwer kann es schon sein, so eine Serie zu machen?
Nein. So überheblich bin ich dann doch nicht. Nee, aber ich meine eher, ihr kennt das doch früher, wenn man so Briefe so angezündet hat und so Kaffee drüber geschüttet hat, damit die aussehen wie altes Pergament.
War das deine Emo-Phase?
Das war meine Emo-Phase.
Hast du
natürlich.
Gedichte geschrieben?
Ja, ich habe so
und
getan.
Verbrannt?
Ja, direkt danach. Nee, aber ich weiß nicht, ich bin dann immer so.
Nimm das, Jessica.
Da kommt so mein Bastelgehen hervor. Ich würde da gerne mal so ran an die Kostüme von Avatar.
Ja.
Jetzt
du würdest gerne ran an das Kostüm von Jamie Campbell-Bauer im Dutcher.
Ja. So.
Ich würde gerne ran an das Kostüm von Aragorn.
News der Woche.
Weil es gibt ein paar News und Gerüchte zu einem Film, der heißt The Hunt for Gollum.
Was ist das denn für ein Film, Jonas?
Was ist das für ein Film? Das ist ein Film, der nächstes Jahr im Dezember rauskommt, am 16. Dezember. Regie führt Andy Serkis.
Spielt er auch wieder Gollum?
Nee, das weiß ich nicht.
Ja, klar.
Aber wer sonst?
Ja.
Er spielt auch Gollum, würde ich sagen.
Produktion machen Peter Jackson und Fran Welsh und Philippa Boyens, die ja quasi auch schon die Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filme produziert haben. Und das Ganze spielt zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal. Und Gandalf schickt da den jungen Aragorn auf die Suche nach Gollum. Und ich habe mal geguckt, in der Lore ist er da im Alter von knackigen 70 Jahren.
Mhm.
Im Vergleich zu 87 Jahren.
So, du hast das so langweilig gesagt, dass ich komplett geoutzoned bin, so, gedanklich.
Aragorn! Geil!
Aber.
Besser? Das hast du gerade 10 Jahre Gedanken ausgesprochen.
Ja, literally, weil ich habe darüber so ein Reel gemacht auf Instagram für unseren Kanal und ich habe literally so geklungen. Ich war so, der neue Herr der Ringe-Film nächstes Jahr und wir freuen uns alle mega. Und wisst ihr, wer noch dabei ist? Du weißt, wer vielleicht dabei ist, oder? Wer wieder seine Rollen wieder einnimmt.
Ach so, Ian McKellen.
Ian fucking McKellen spielt wieder Gandalf. Und,
das wäre viel lustiger, wenn er jemand anderes spielen würde. Wenn er jetzt Frodo spielen würde oder sowas.
Ja, und Elijah Wood hat angeblich auch, er hat es jetzt nicht richtig bestätigt, weil Ian McKellen einfach gesagt hat, ja, Frodo und Gandalf kommen wieder vor. Und, sorry, nehme ich dir jetzt deinen...
Nee, gar nicht. Ach so, okay. Ich habe andere Gerüchte mitgebracht.
Ah, Ach so, ja, ich weiß, glaube ich, wovon du redest. Ja.
Ich weiß nicht, ob du alle hast, weil es kam noch über Nacht, kam noch ein neues Gerücht auf.
Och, wirklich der Whisperer hier, Jonas, ist so vernetzt.
Jonas Schlangenzunge.
Genau, Elijah Wood hat gesagt, dass er wahrscheinlich auch drin vorkommen wird. Das heißt, es ist fast bestätigt. Also die beiden werden wahrscheinlich wieder vorkommen. Der Einzige, der anscheinend keinen Bock hat, ist Viggo.
Oh, wirklich? Ja, aber mal, das ist jetzt mal gut. Die Leute müssen gerecastet werden, die sind alle zu alt geworden, tut mir leid.
Echt? Willst du nicht, dass Elijah Wood noch mal Frodo spielt?
Ich brauche nicht dieses, das wird eh so eine Rahmenhandlung sein. Oh, Frodo, damals, als wir Gollum gesucht haben. Ah, das war so spannend.
Ja, ich bin ja auch nicht so on board mit der Idee dieses Films, weil es gibt ja auch diesen etwas kotigen Fanfilm von so 2013.
Das ist aber auch richtig fies.
Ja, ja, Fanfilme runtermachen.
Nein, nee, das nein, 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 aber er hat so gute Ansätze, aber
das
ja,
sieht halt echt nicht gut
nee,
aus.
Nee,
das ist halt, die haben dann zu einer Zeit produziert, wo das noch nicht so einfach war, so an gescheite Filmkameras zu kommen, das cool aussehen zu lassen. Okay. Ich glaube, der ist von 2008 oder 2009 oder sowas.
Mhm.
Der ist schon relativ alt und der sieht halt echt nicht gut aus.
Ich würde auch argumentieren, er ist so sehr langatmig.
Okay.
Also es ist jetzt, ja. Man hätte es auch ein bisschen kürzer halten können für einen Fanfilm, aber so.
Es gibt ja auch diesen Aragorn-Film. Der ist aus einer ähnlichen Kategorie.
Okay.
Ja.
Aber ich will da nichts dagegen sagen.
Nee, ich auch nicht. Don't quote me. Ja. Nee, aber ich finde trotzdem, dass ich mich ein bisschen freue, aber ich verstehe total diesen Punkt von wegen, kann das überhaupt noch authentisch wirken? Werden die da mit De-Aging, ohne Witz, ich kenne Peter Jackson, ne? Der wird da bestimmt so ein De-Aging-Ding draus machen, weil er so obsessed ist mit so CGI und so Technik und neueren Methoden. Ja, das wäre dann nicht so toll. Ich kann mir vorstellen, dass Ian McKellen als Gandalf, er ist einfach alt, wisst ihr? Also ich finde, ich habe das Gefühl, der wird sich so 10 Jahre machen dann nichts. Also das, ja,
was
ich,
sind
würde mich
10 Jahre
aus der Immersion reißen.
Was sind 10 Jahre für ein Istari?
Ja, es, er hat halt einen Bart und dann verschwindet das. Aber ja, was ist denn deine News, Jonas?
Ich habe 3 Gerüchte.
Oh, hau raus.
3 Casting-Gerüchte, die noch spicier sind als Ian McKellen.
Niemand ist spicier als Ian McKellen.
Ja, okay. Wollt ihr zuerst wissen, es gibt Gerüchte drüber, wer den neuen Aragorn spielen soll.
Okay.
Und ich habe ein Bild mitgebracht.
Das habe ich sogar mitbekommen.
Ich auch.
Ja. Ich meine, es ist doch auch ein junger Aragorn, deswegen wäre es doch auch komisch, Viggo Mortensen.
Ich habe das Lustigste verpasst. Ja. Scheiße, ich
hab, oder?
Ja, es gibt so Gerüchte, dass es theoretisch auch so eine Art Flash-Forward geben könnte.
Ein Flash-Forward.
Also, dass dann Viggo auch so eine Cameo machen könnte nochmal.
Aber ich kenne das Bild, du brauchst gar nicht sagen. Ich glaube, Xenia kennt es auch.
Ich habe das lustigste Vergleichbild gefunden. Ja. Dieser junge Herr, das ist Leo Woodall. Den kennt man zum Beispiel aus 2 an einem Tag von Netflix. Der spielt jetzt im kommenden Nürnberg mit und er hat auch in The White Lotus mitgespielt.
Mhm. Er ist ja eher mehr so ein Strahlemann.
Ja,
deswegen.
Der hat diese krassen, diese Augen.
Dafür gibt es Kontaktlinsen. Man kann schauspielen.
Hä, was? Nee, ich finde es cool, dass er so Augen hat.
Also ich finde es auch cool, dass er Augen hat. Also Aragorn ohne Augen wäre auch komisch.
Das stimmt.
Ja. Das würde dann, da würde ich tatsächlich sagen, vielleicht war das nicht die beste Casting-Entscheidung, wenn sie jemanden ohne Augen casten für Aragorn.
Den Typen aus die 2 Türme, der nur ein Auge hat, der den Pfeil zu früh losschießt.
Ich weiß nicht, wen du meinst, sorry.
So, du meinst schon diesen Ork, wo mein Freund ja immer behauptet, das wäre gute Repräsentation. Naja, egal. Das will ich jetzt nicht wieder aufmachen, aber es gibt ja diesen einen Ork-General, genau, Gothmog. Ist es Gothmog?
Ich glaube schon,
ja. Naja.
Auf jeden Fall ein geiler Name.
Ja. Genau, das finde ich, also ich finde es nicht schlecht auch. Leo Woodall als Aragorn kann ich mir schon vorstellen, mit längeren Haaren.
Bisschen mehr Bart. Hier diesen Dreckspritzer von Xenia, den patentierten, den verkauft jetzt bald an Sets in ganz Hollywood.
Ich komme vorbei. Ja,
Xenia rettet Netflix.
Xenia Dreckspritzer.
Ganz ehrlich.
So ein Spitzname wie Speerbrecher.
Ey, verhaftet mich, aber ich glaube, dass die Hälfte der Produktion besser aussehen würde mit mehr Dreck.
Ja, das ist 100%. Wahr. Das ist auch 100%.
Mut zu Dreck. Das Motto.
Okay, das ist.
Ich habe einen Film für dich. Joe Dreck. Ein guter Film.
Okay.
Es gibt noch 2 andere Casting-Gespräche, die so in der Gerüchteküche zubereitet werden. Und zwar
Komm zum Punkt!
Eine gewisse Schauspielerin namens Anya Taylor-Joy soll auch in Gesprächen sein, eine Hauptrolle zu übernehmen.
Tatsächlich?
Was?
Anya Taylor-Joy.
Wer?
Als Galadriel.
Gollum.
Nee, als wer?
Wahrscheinlich als Elbin, oder?
Also ich glaube auch, dass es eine Elbin ist. Vielleicht Arwen.
Mhm.
Könnte sein.
Okay. Mit Perücke dann?
Zum Beispiel?
Ja.
Mhm, weiß ich nicht, ob ich das so fühle.
Ich weiß es halt auch nicht. Das ist alles nur ist die Gerüchteküche.
Was ist denn deine Meinung, Jonas? Du erzählst das hier so. Ich bin ein bisschen verwirrt von Jonas.
Könnte Galadriel nicht auch sein?
Ich fände es eigentlich
cooler. Oder ist das Quatsch?
Ganz ehrlich, ich fände es cooler, wenn in dem Film eher unbekannte Leute mitspielen würden.
Ach so.
Ja. Verstehe ich. Aber wäre es Quatsch, dass es Galadriel ist? Zu jung? Oder?
Nö, das würde eigentlich auch. Stimmt, das wäre eigentlich auch ein guter Fit.
Mhm.
Ja.
Alpes hier, der Detektiv.
Also man weiß ja so ein bisschen was von Gollums Reise. Und das, also er würde ja theoretisch auch in Bruchtal landen. Also das war, auf jeden Fall habe ich nochmal nachgeguckt.
Im Waldlandreich.
Genau. Und ich glaube, dass, also Thranduil könnte ja vielleicht auch nochmal drin vorkommen.
Vielleicht spielt eine Taylor Joy Thranduil.
Das wäre wild. Das wäre mega wild. Ich habe auch gehört, dass Philippa Boyens irgendwann gepostet hat, dass sie sich mit einem Elbenlord getroffen hat. Und da haben dann viele gemunkelt, wer das sein könnte. Also Legolas kann ja dann nicht sein, weil er ist ja kein Lord.
Ja.
Und da war ich dann schon so, aha, das hört für mich sich so an, als würde Lee Pace wieder drin vorkommen. Naja, vielleicht. Das war meine Top-Theorie.
Ich stecke in dem Thema so wenig, also viel weniger drin als ihr, und du hättest gerade auch einfach Rumänisch sprechen. Wirklich.
Okay, ja, schade. Aber ich glaube, für alle, die sich, also ist es ja immer so ein Abwiegen von, freuen wir uns jetzt auf so eine neue Produktion, das war ja bei War of the Rohirrim ähnlich, aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Man hat immer Angst, dass das dann die alten Filme versaut, aber ich muss sagen, ich finde, da sehe ich schon genug Potenzial, wenn man die Geschichte auch dann, das ist die Idee, auch von Smergol nacherzählen will. Also es soll auch mehr um Gollums Origin-Geschichte gehen. Mhm. Und Andy Serkis, weiß ich jetzt nicht, ob er so ein toller Regisseur ist, ach, aber so. Er wird
doch, der hat Dings gemacht, der hat Mowgli gemacht auf Netflix.
Ja.
Das ist der bessere Jungle Book.
Das stimmt.
Ach, Lee Pace ist Thranduil, jetzt verstehe ich's. König der Waldelben des Düsterwaldes.
Ach so, tut mir leid, das hätte
ich nicht. Sorry, ich war deswegen ein bisschen.
Woran es bei dir hapert.
an vielem, okay. An vielem.
Ach Quatsch.
An sehr vielem.
Ja, aber mein Punkt wäre, dass ich da ganz vorsichtig optimistisch bin, dass es jetzt nicht nur ein Cash Grab wird, sondern dass da wirklich versucht wird, noch was zu erzählen.
Wenn sie jetzt nicht 3 Filme draus machen.
Ja.
Und apropos 3, was ist denn die dritte News?
Die dritte News? Es gibt eine Schauspielerin, die im Gespräch ist. Das kam jetzt ganz frisch aus dem Ofen. Kate Winslet.
Kate Winslet?
Ach, Kate crazy. Winslet soll ebenfalls in Gesprächen sein, eine größere Rolle zu spielen.
Ja.
Ich hätte vielleicht Aragons Mutter, Gilrain.
Mhm. Ja, Gilrain, natürlich, ja.
Ja, genau. Hier ein kurzer Einschub von Zukunfts-Jonas. Wir haben ja über The Hunt for Gollum geredet und dass es Gerüchte gab, dass Kate Winslet mitspielen soll in der Hauptrolle. Das wurde jetzt bestätigt, hier als kleines Update. Tschüss, viel Spaß beim Podcast weiter. Aber ich bin da auch immer so sehr vorsichtig optimistisch. Ich mag das, wenn irgendwie so neuer Kram rauskommt aus Tolkiens Legendarium. Aber bei The Hunt for Gollum, ich weiß nicht. Ich freue mich drauf, aber ich bin vorsichtig.
Ich habe auch gehört, dass
skeptisch
Leute jetzt so ein bisschen Leo Woodle, also wenn die Reaktionen positiv sind, dass dann sich Warner Brothers sofort testen will, ob man nicht einen Aragorn-Solo-Film vielleicht auch produzieren kann.
Das wird natürlich ein bisschen spannender.
Genau, finde ich nämlich auch. Und deswegen sage ich, falls ihr zuhört, Warner Brothers, wir lieben Leo Woodle als Aragorn.
Kommen wir doch zu den Starts der Woche.
Ach so, das ist gut. Klar, gerne, können wir auch machen.
Starts der Woche.
Ja, nämlich ein Film, den Konstantin jetzt rausbringt diese Woche, ist Good Luck, Have Fun, Don't Die. Den neuen Gore Verbinski-Film.
Gore Verbinskis letzter Film ist schon eine Weile her. Der hat nämlich 2016 A Cure for Wellness gemacht. Und das war ein Film, auf den Jonas und ich uns sehr gefreut haben. Und dann haben wir den gesehen und dachten uns, geile Bilder.
Ja.
Aber mehr auch nicht.
Ich mochte den, glaube ich, ein bisschen mehr als du.
Ich fand den wirklich sehr mau.
Du hast ihn sehr gehatet, aber nein, du fandest ihn gar nicht so. Aber dieser eine Shot aus dem Film geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ja.
Dieser Hirschkopf an der Wand, und dann hat der quasi so eine Totale gefilmt aus der Spiegelung von dem Auge, das da eingesetzt wurde in den Hirsch.
Das war wirklich krass, ja.
Das klingt schon nach Oscar. Cinema. Ja. Ich liebe sowas, wenn man mal so richtig cheesy Shots macht und dann dazu steht. Wie ist es denn bei Good Luck, Have Fun, Don't Die? Also ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und ich war so, nicht mein Ding.
Ja.
Also wie war es denn bei euch?
Es geht ja um so einen verrückten Mann, der aus der Zukunft kommt, also sagt er zumindest, der stürmt in den Diner rein und der will dann zusammen mit der richtigen Zusammensetzung aus Leuten, die da sind, die Welt vor dem Untergang retten. Aber der wirkt halt wie der größte Spinner überhaupt. Und dann entsteht da was dadurch. Mehr wollen wir, glaube ich, jetzt nicht spoilern.
Ja, also Sam Rockwell spielt diesen Typen und du würdest sein Kostüm sehr mögen, weil es sehr dreckig ist.
Ja, das ist wild.
Also
das tropft am Anfang sogar.
Boah, ja. Finde ich
also
gut.
Thematisch.
Den Drag Award.
Ja, Good Luck, Have Fun, Don't Die. Das ist, ich meine, das klingt ja schon wie so ein Videospiel, wie so eine Videospielfloskel. Mhm. Und das Ganze hat halt auch, das ist so ein bisschen Terminator Reloaded. Es geht im Großen und Ganzen um künstliche Intelligenzen und ihr Potenzial, die Welt auch zu zerstören. Und das ist so ein bisschen Sci-Fi trifft. Ein bisschen so Philosophie und Ethik trifft Hail Corporate. Und das Ganze ist auch relativ schräg und witzig. Mich hat es extrem erinnert an die Filme von Terry Gilliam. Also, wer den nicht kennt, das ist ein Monty Python. Der hat so Filme wie 12 Monkeys gemacht. Ja.
Oder Brazil.
Also, gerade so das Kostüm von Sam Rockwell, das könnte aus 12 Monkeys sein.
Absolut.
Ja, Zero Theorem ich auch Plastik und sowas.
Zero Theorem ist auch noch so ein Film, den viele nicht auf dem Zettel haben, was Terry Gilliam angeht. Und ich liebe die Filme von Terry Gilliam, deswegen hätte ich auch diesen Film lieben müssen. Und Gore Verbinski ist ja auch berühmt für so eine ausufernde Filmsprache, so wenn man an Fluch der Karibik zurückdenkt. Ich finde, da steckt da auch sehr viel so Everything Everywhere All at Once drin. Also gerade, weil du wirklich an jeder Ecke immer das Gefühl hast, ich habe keine Ahnung, was so als nächstes passiert. Das ist erstmal sehr lobenswert. Plus, es war auch so ein bisschen Live, Die, Repeat oder Edge of Tomorrow, der Tom Cruise-Film, der auch ja so eine sehr, zu Recht, so eine sehr große Kultgemeinschaft hat, weil es auch immer wieder darum geht, zurückzureisen, Dinge neu zu erleben, wie so Speicherstände in einem Spiel.
Und das Witzige ist auch, dass der Drehbuchautor, der den Film geschrieben hat, auch an dem neuen Live, Die, Repeat mitschreibt.
Live, Die, Repeat and Repeat.
Genau. Und übrigens auch an Rogue Squadron. Und der hat auch einen Film gemacht, den finde ich sehr unterschätzt, einen Netflix-Film. Ich weiß nicht, wie so der Dreckfaktor ist, aber ich glaube, das ist ganz okay bei dem Film. Love and Monsters.
Aha.
Ich mochte den eigentlich schon ziemlich.
Okay. Ich habe den nicht gesehen. Nee.
Der ist so, das ist so ein, ja, das spielt in so einer Welt, in der Monster quasi so die ganze Menschheit fast ausgerottet haben. Es gibt nur so ein paar, die den Bunker überlebt haben. Und das sind halt so sehr große, bunte und abgefahrene Monster. Und da geht es dann um so eine Geschichte, wo jemand den Mut haben muss, hier seine, ich glaube, seine Freundin oder sowas in einem anderen Bunker dahin zu kommen, weil da irgendwas nicht richtig sein soll. Und da muss er halt durch diese Welt durch und muss halt den Mut finden und sowas. Und der ist auch sehr brutal, aber auch sehr überspitzt. Aber ich fand den, der hat irgendwie Bock gemacht. Und den habe ich, glaube ich, sehr viele Leute nicht gesehen. Der kam nämlich 2020 raus, so mitten während Corona.
Das klingt so ein bisschen wie Monsters von Gareth Edwards. Ich finde auch so diese
Idee.
Ja,
aber der ist halt eher so lustig.
Ah, okay. Ja, also so ein bisschen absurd. Okay. Ja, ja. Aber was ihr jetzt gerade erzählt habt, klingt richtig gut, also besser, als ich jetzt vom Trailer mitgenommen habe, weil ich finde, im Trailer wirkte das sehr wie so stumpfe Action und dann so ein bisschen zerschnitten. Aber was wäre jetzt eure Kritik an dem Film? Also, weil ich habe rausgehört, ihr findet den nicht so gut.
Also erstmal, Sam Rockwell ist eigentlich immer so ein Qualitätsgarant. Also der hat wirklich ein sehr, sehr krasses, sehr gutes Händchen für starke Filme und ist vor allem auch in den Filmen, in denen er mitspielt, immer so der geheime Star. Mhm. Hier auch, definitiv. Also wenn es einen Grund gibt, diesen Film zu gucken, dann ist es Sam Rockwell. Auf der hat so viel Spaß mit dieser Rolle.
Außer bei Argyle. Da fand ich, da hat er den Film nicht gerettet, tatsächlich.
Aber der hätte nichts den Film retten können.
Aber hat denn überhaupt jemand gesehen?
Ja, Argyle. Wir haben ihn leider geguckt. Ja.
Also meine Begeisterung ist relativ schnell gekippt. Ich war anfangs sehr begeistert und hatte sehr viel Spaß. Also man muss verstehen, es gibt eine Rahmenhandlung. Das ist eben all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und er lernt halt eben diese Figuren im Diner kennen, beziehungsweise in Anführungsstrichen sage ich das mal.
Da stellt sich halt so ein Team zusammen an Leuten.
Und wir lernen diese Figuren kennen und springen in der Zeitlinie immer wieder zurück und gehen in die Biografien dieser Figuren, erfahren, was sie so machen in ihrem eigentlichen Leben. Und ich muss persönlich sagen, diese Kapitel haben mich immer wieder rausgerissen. Und ich jedes Mal, wenn dann dahingeschnitten wurde, war ich so, okay, jetzt nehmen wir wieder den Fuß vom Gas. Und dabei will ich eigentlich wissen, wie diese wahre Handlung vorangeht. Plus, dann kommt halt direkt so ein Kapitel, das wirklich so, ich weiß, das sag ich, aber das ist so Boomer durch und durch. Also selbst ich musste da wirklich sagen, das war so ein bisschen cringe. Es war so Smombies der Film, Social-Media-Zombies der Film, wie dann so einfach Gen Z als so eine breite Masse. Das aber halt auch so als Sci-Fi-Element erzählt wurde, was eigentlich schon so in, hier in, wie hieß der Film, der auch auf einer, basiert auf einem Comic mit Samuel L. Jackson, The Dingsman.
The Dingsman.
Ja, den mochte ich. Ja.
Was? Kennt jeder. Kennt jeder. Mir fällt gerade nur einfach der Name nicht ein. Ist eine berühmte Comicreihe. Gibt zwei Teile von. Samuel L. Jackson spielt den. Ach Gott, Leute.
The Dingsman. Hey, was passiert da?
The Kingsman. So.
Kingsman. Gibt's drei Teile.
Mir ist Kingsman nicht eingefallen.
Kingsman finde ich Kingsman cool.
gesagt.
Krass. Okay, ja, klar.
Aber Kingsman. Das meinte ich. Genau. Und das ist ja eigentlich auch so der Plot von Kingsman. Nur da ist es halt albern und hier ist es auch albern, aber auf eine andere Weise. Was mich stört ist, dass so die gerade die zweite Hälfte so ein bisschen aufgrund dieser gesamten Zeitreisethematik so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit führt. Also es stecken zwar so ein paar nette Sci-Fi-Ideen drin, aber es fühlt sich dann am Ende für mich persönlich doch an wie so eine halbgare Black Mirror-Episode.
100%, ja.
Und thematisch ist es eigentlich spannend, weil es auch so um das Internet geht, wie es mal ein Ort war, an den man bewusst ging. Und mittlerweile ist es irgendwie, oder es wird gerade in der Zukunft immer mehr wie so eine alles umgreifende Dunkelheit, die sich so in jede Ritze legt. Aber ich fand gleichzeitig auch so, wenn es so um die Sucht nach Technologie und die Abhängigkeit von Technologien ging, das hat Wall-E vor 20 Jahren irgendwie schon besser erzählt, finde ich, und spannender. Und ich habe tatsächlich irgendwann geschafft, so in der zweiten Hälfte das Interesse zu verlieren. Ich finde auch, dass der stellenweise erstaunlich hässlich ist. Wirklich hässlich, also ja. Ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Und gerade Enden sind ja sehr wichtig bei einem Film, weil es immer so das Gefühl ist, mit dem man aus dem Kinosaal rausgeht. Und eigentlich ist so eine Maxime beim Drehbuchschreiben auch ein gutes Ende, ist so das Wichtigste an einem Film, weil es halt das ist, woran sich viele Menschen auch dann am ehesten erinnern und weil sie halt mit diesem Gefühl dann auch aus dem Kinosaal rausgehen. Und das Ende hat mich wirklich, wirklich kalt gelassen.
Hat's dich, also bei mir war es, es hat mich eher wütend gemacht.
Mich auch.
Ich hatte mich so verarscht gefühlt am Ende.
Und das Lustige ist,
war es alles ein Traum?
Ja.
Okay, ah,
du bist, Antwort.
Ja.
Also das ist tatsächlich ist, also ich hatte dasselbe Gefühl bei A Cure for Wellness. Es ist ganz oft, also wenn man sich dann wirklich, wenn man so den Twist so 10 Meilen vorausriecht und der auch nicht, also nicht, weil man irgendwie, weil ich ein Detektiv bin, wie du mich eben genannt hast, übrigens danke dafür nochmal, ich habe das gar nicht gewürdigt. Ich
nenne dich jetzt Batman.
Dankeschön. Oh, wenn du was tun würdest, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Nenn mich Batman. aber das ist ja wirklich, wenn dann dieses Ende kommt und du die ganze Zeit denkst, ach, bitte erzähl's anders, und er erzählt es dann genauso, dann ist es einfach so ein sehr enttäuschendes Gefühl. Und das hatte ich bei diesem Film.
Das war auch so eine ultra plumpe und platte Kritik generell an künstlicher Intelligenz. Und ich hatte auch gerade am Ende das Gefühl, das hat sich so angefühlt, als ob das eine künstliche Intelligenz geschrieben hätte.
Ja, allerdings.
Aber ich muss sagen, ich finde so die ersten 15 Minuten in dem Diner, das wäre ein richtig cooler Kurzfilm.
Ja, absolut.
Also inszenatorisch, was der so für alles für Kniffe hatte. Auch wieder so sehr spannende Kameraeinstellungen. Sehr viel, was halt einfach nur über die Bildsprache erzählt wird. Das war richtig
nicht gut.
Und das verliert sich dann halt, sobald die aus diesem Diner raus sind.
Und nicht nur das, also es ist ja wirklich, es macht ja schon einfach riesigen Spaß, wenn du in diesen Film hineingehst und du hast die Exposition und da kommt diese Figur rein und man merkt, und es wird ja erzählt, dass sehr, sehr viel vorher schon passiert ist und du musst halt als Publikum dann irgendwie mitkommen und dir selber, das, also da passiert einfach sehr, sehr viel in diesem Anfang, weil du sehr mitfieberst und denkst, ach krass, was ist da alles jetzt schon bis dahin passiert und so. Das ist schon sehr raffiniert erzählt, flacht dann aber sehr schnell ab, meiner Meinung nach. Am Ende gebe ich dem so eine 5 von 10, 6 von 10.
Ich bin auch bei einer 5 von 10. Ja. Das hat mich auch, diese Flashbacks dann quasi zu den Figuren, wie die erzählt werden, das nimmt so viel Tempo raus, das hat richtig wehgetan. Und ich habe auch was komplett anderes erwartet, als dann halt drüber gesprochen hat, die Welt geht unter und wir gehen jetzt dahin, um das zu retten. Ich hatte dann eher sowas erwartet, okay, die gehen jetzt wirklich so Terminator-Salvation-mäßig, reisen in der Zeit zurück und machen da irgendwas. Mhm. Und dann ist es halt, ja, wir sind jetzt weiter in der Gegenwart und dann passieren so ein paar durchgeknallte Sachen und dann sind wir am Ende in diesem Häuschen und müssen...
Aber man kann Spaß mit dem Film haben, wenn man nicht so kritisch ist wie wir, glaube ich.
Alles klar.
Kommen wir zum nächsten Film. Zu Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague von Richard Linklater.
Das klingt sehr hochtrabend und filmsnobbig jetzt. Und das wird es gar nicht. Lasst mich erklären. Also, das ist Richard Linklater ist ein sehr bekannter Indie-Regisseur, der ja auch fernab von Hollywood in den USA arbeitet. Viele Filme gemacht hat, die ich sehr liebe. Scanner Darkly ist ein sehr bekannter Film von ihm. Boyhood, Fast Food Nation, die Before-Trilogie. Was hat er noch so gemacht?
Der hat sau viel.
Ja, der hat sehr, sehr viele Filme gemacht.
Also Lenny, der ist heute nicht dabei, der könnte wahrscheinlich Apollo 13,5.
Genau.
Stimmt.
Ja.
Was, 13,5?
11,5.
11,5.
10,5. Irgendwas mit
13, finde ich, aber wirkt so, als wäre es Apollo. Also, wisst ihr, gibt es nicht auch Apollo
13? Nee, das Apollo 13 ist ja die Katastrophending. Apollo 11 war ja die Mondlandung.
Ja, ja, ja.
Deswegen ist es Apollo 10,5.
10,5, okay.
10,5.
Ja, genau. Lenny ist eigentlich der Richard Linklater-Experte. Der konnte nur heute nicht da sein. Aber der spricht bestimmt auch bald mal
wieder. Ich liebe Linklater auch sehr.
Ja.
Und ich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu diesem Film, weil der ein sehr, sehr besonderes Erlebnis mit mir verbindet. Das ist kein Scherz. Übrigens, ich weiß nicht, wie lange der. Wir haben den ja noch nicht gedreht, diesen Antonio-Teil. Ach, jetzt zerstöre ich ein bisschen die Magie. Aber wir werden relativ lang in diesem Podcast, glaube ich.
Ja, dann muss ich zu Antonio sagen, so.
Ihr müsst euch,
halt dich kurz.
Ihr müsst euch kurz halten.
Nee. Zwei Worten, wie fandst du One Piece?
Gut, danke, Antonio.
Gut.
So, Nouvelle Vague erzählt die Entstehungsgeschichte eines sehr besonderen Films, nämlich Außer Atem. Und der ist, ich glaube, von 1960. Und Nouvelle Vague ist auch genauso wie Außer Atem ein Schwarz-Weiß-Film. So, und jetzt werden dadurch schon viele abgeschreckt werden. Und ich glaube auch, dass dieser Film kein sehr breites Publikum erreichen wird. Aber ich möchte mich sehr, sehr stark machen für diesen Film. Also der hat erstmal schon mal vorweg bereits jetzt schon einige Preise gewonnen und ich finde das auch zu Recht. Aber um das zu erklären, was ist Außer Atem, dieser Film im Film? Wie gesagt, ein Film von 1960 von einem sehr bekannten schweizer-französischen Regisseur namens Jean-Luc Godard. Godard ist so das Maskottchen aller Filmsnobs dieser Welt. Außer Atem erzählt von einem Autodieb, der erschießt einen, boah, ist Uni-Zeit, dass ich den gesehen habe. Der erschießt einen Polizisten, flieht dann nach Paris, versteckt sich da. Klingt alles so sehr nach Thriller, ist es aber eigentlich gar nicht. Mhm. Der lernt nämlich eine Frau kennen, in die er sich verliebt. Und das Ganze, die Beziehung zwischen den beiden wird sehr kompliziert. Es wird auch sehr viel herumgelabert, sag ich mal. es geht auch sehr, sehr viel um die Liebe zur Filmkunst. Und ja, das ist Außer Atem. Und vor allem ist der Film so radikal anders, weil er sich so sehr gegen die filmischen Gewohnheiten des französischen Kinos stellt, der damaligen Zeit. Es schuf eine neue Filmsprache.
Also ist das nicht sogar so, dass in Außer Atem zum ersten Mal so Jump Cuts zum Einsatz kamen?
Du hast zum Beispiel diesen Shot, wo, ich weiß nicht, ob er oder sie das war, geht dann so eine Landschaft entlang zum Gebäude oder weg. Ich weiß es gerade auch nicht mehr hundertprozentig. Und es werden Jump Cuts gesetzt. Mhm. Und das war damals wirklich sehr, sehr neu.
Dafür ist ja auch die Nouvelle Vague so ein bisschen bekannt. Genau. Also es ist ja diese so Filmrichtung, die dann aufkam so in den 50er, 60er Jahren in Frankreich. Und nicht nur so Jean-Luc Godard hat die geprägt, sondern auch so François Truffaut. Also es gibt so ganz viele berühmte Namen und die siedeln sich alle um dieses Magazin Cahiers du Cinéma. Also es ist, Leute, das ist jetzt
das
alles
ist
so
hochpeitschend
as fuck. Aber wenn man irgendwie Film studiert hat, dann kriegt man das immer um die Ohren geschlagen.
Absolut.
Aber das ist so spannend, weil sie eben immer diesen Filmtext, also was Film ist, immer so hervorkehren und uns dann immer zeigen, wir gucken gerade einen Film, das ist so das Typische an der Nouvelle Vague und auch an Außer Atem, würde ich sagen.
Genau. Ja. Und es ist immer recht intellektuell, hochtrabend, experimentell, aber auch immer billig und schnell gedreht, weil diese Leute halt auch nie Geld hatten und ständig geraucht haben und immer philosophische Gespräche geführt haben in den Filmen. Es ist aber alles auch so, ne, so negativ das jetzt auch klingen mag, das ist alles auch lebendig, persönlich, spontan, teilweise auch wirklich wichtig und teilweise lebensverändernd und viele vor allem Regisseure, die man jetzt gerade eventuell feiert, sind damit auch teilweise aufgewachsen, haben sich sehr davon inspirieren lassen. Also macht es auch allein deswegen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und das Besondere ist, dieser Nouvelle Vague, der Film von Linklater, dreht sich halt um Außer Atem, um die Produktion von Außer Atem. Und das Schöne ist, was ich daran mag, was aber wiederum andere kritisieren, ist, dass es keine klassische Liebeserklärung ist an diesem Film, sondern eine Komödie. Mhm. Eine Komödie durch und durch.
Okay. Ich habe gestern den Trailer zum allerersten Mal gesehen, weil du hattest den ja in Cannes gesehen.
Da komme ich jetzt nämlich dazu. Okay. Genau.
Ja, und dann habe ich mir den schon mal so auf die Liste gemacht. Und ich gucke, wenn ich weiß, so Leute finden Filme cool, dann gucke ich mir lieber den Trailer erstmal nicht an, um mich auch so komplett überraschen zu lassen. Dann habe ich aber gestern für die Vorbereitung des Podcasts das gesehen. Und ich habe halt auch, ich wusste nicht, was mich erwartet, aber dieser Trailer, der hatte schon sehr, der hat sehr locker und leicht und sehr witzig gewirkt.
Genau das ist es nämlich.
Ja. Ich freue mich auch auf den Film deswegen, weil ich denke, diese Ästhetik der Nouvelle Vague oder so von Jean-Luc Godard zu reproduzieren, aber dann etwas anderes zu machen.
Genau.
Und zwar so eine humoristische Auseinandersetzung damit. Damit kriegt man mich.
Absolut.
Also ich freue mich auch sehr drauf. Aber du hast ihn gesehen.
Genau, deswegen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe den letztes Jahr in Cannes gesehen, also schon vor über einem Jahr. Mhm. Und das ist halt wild, weil dieser Film halt auch über größere Strecken auch in Cannes spielt. Also das war wirklich, ich saß in diesem Kino und dann spielt dieser Film auf der Straße vor dem Kino.
Das ist geil.
Und ich weiß so, ich gehe gleich aus dem Saal raus und bin genau da, wo sie halt noch gedreht haben und so. Und das ist
so, geh aus dem Weg, wir drehen grad!
Also Zoe Deutsch spielt ja, oder Zoe Deutsch, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Ich weiß
Jean Seberg.
Ja.
Das ist ja auch crazy, weil sie ist ja so die Ikone der 20er, also 20. Jahrhunderts.
Die sind alle Jean in dem Film.
Ja. Jean-Luc Godard und Jean Seberg, ja.
Also das ist auch, es werden immer wieder Leute eingeblendet, die eine Rolle in der Nouvelle Vague gespielt haben, bekannte Filmemacher und so weiter und Schauspieler, Schauspielerinnen und die werden teilweise namentlich eingeblendet. Und ich habe gehört, in meiner Vorführung war es nicht so, obwohl ich in Grand Auditorium Lumière war, dem riesigen, also im größten Saal dann für 2000 Leute.
Das ist immer so geil, wenn man so französische Begriffe
sagt. Tut mir leid. Ich kann vor allem, wenn man kein Französisch kann, wie ich.
Ich fand, das war sehr überzeugend.
Ah, ja. Aber bei mir war das nicht so. Aber ich habe gehört, es gab so Vorführungen, wo dann, keine Ahnung, irgendwie ein Regisseur eingeblendet wurde. Da werden auch immer namentlich eingeblendet, damit man auch weiß, wer es ist. Mhm. Und dann haben Leute angeblich so applaudiert und gejubelt wie bei so einem Marvel-Film.
Geil.
Das war so. Also kann es ja auch so das Mekka der Filmsnobs und dann so, oh!
Oh,
ja, genau.
Ich wäre so gern dabei gewesen.
Ja.
Ohne Witz, das ist my Avengers. Wirklich. Das Tech-Team.
Und das war so ein bisschen wie Oppenheimer, wenn dann plötzlich dann irgendwie
die Bombe geht.
Heisenberg!
Nein, du siehst dann irgendwie, das ist, muss eine wichtige Figur sein, weil irgendein bekannter Schauspieler spielt den gerade.
Ja, Matthias Schweighöfer zum Beispiel.
Ja.
Nee, aber also zu Nouvelle Vague, um das abzuschließen, also man muss den Film begreifen, was er macht. Das ist eben keine artsy oder respektvolle Auseinandersetzung mit Godard oder der Nouvelle Vague. Es ist kein Biopic, es ist kein Film, der irgendwie einem diese Filmrichtung erklären möchte. Linklater hat ein ganz anderes Ziel und ich liebe diesen Ansatz, dass er das Ganze so ein bisschen durch den Kakao zieht und trotzdem merkt man, dass da ein ganz großer Respekt herrscht. Also er macht sich jetzt auch nicht darüber lustig. Es geht auch sehr darum, ich meine, es ist halt einfach so, dass viele Künstler und Künstlerinnen der Nouvelle Vague auch gerne mal so ein bisschen in ihrer eigenen Sülze geschwommen sind und sich auch sehr geil gefühlt haben, aber trotzdem halt auch sehr transgressive und sehr wichtige Kunst geschaffen haben, nur halt auch die ganze Zeit geraucht haben und teilweise halt auch oft mal übers Ziel hinausgeschossen sind und das Ganze von außen halt auch albern gewirkt hat.
Ja, das ist auch immer das Klischee, weil die Filme waren ja extrem progressiv und auch sehr kritisch. Also es gibt ja auch einen Film von Jean-Luc Godard, der heißt Maskulin, Feminin oder die Kinder von Marx und Coca-Cola, Leute, von 1961.
Ja.
Nee, 66. Und ich finde, das erklärt das schon so ein bisschen, was dann teilweise immer für eine Kapitalismuskritik oder so da drin gesteckt hat.
Ja.
Oder auch zum Beispiel feministische Kämpfe, die dann abgebildet wurden, so aus den 60er und 70er Jahren. Aber dann gibt es immer auch diese Berichte, jetzt nicht über Jean-Luc Godard, aber über andere Regisseure, die zum Beispiel auch sexistisch am Set waren oder sowas.
Ja, ja.
Also diesen Widerspruch hat, glaube ich, diese Nouvelle Vague immer intus,
genau,
dass sie gleichzeitig so, so Vorreiter waren für viele Sachen, aber dann doch vielleicht so rückschrittlich so ein bisschen hinter der Kamera.
Absolut. Und das ist auch Thema dieser, dieses Films. Und vor allem, klar, und trotzdem begreift er auch, dass man das alles irgendwie in einem Kontext begreifen muss, schafft es aber auch, diese schrägen Figuren als komödiantisches Mittel zu nutzen. Also es ist ein wilder Film.
Okay.
Ich muss aber sagen, ich hatte wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde Spaß. Ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Also es war einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr überhaupt. Man muss halt wissen, dass man hier eine Karikatur sieht. Also wer jetzt irgendwie einen Film erwartet, der sich vor Godard niederkniet und ihn einfach nur hoch und heilig spricht, das, ich fände das auch, das wäre der schlechtere Weg gewesen.
Definitiv.
Und ich finde, Linklater macht das wirklich sehr elegant. Das ist ein Nischenfilm, das ist gar nichts für die breite Masse. Ich glaube, viele werden damit überhaupt nichts anfangen können und das auch gar nicht begreifen, auch was dieser Film irgendwie vorhat und worauf er sich bezieht und was diese Filme der Nouvelle Vague sind und so weiter. Wenn man sich da so ein bisschen auskennt, also das ist so ein Film für Filmstudenten, sind wir ehrlich.
Ja.
Aber der macht, also mir hat der extrem viel Spaß gemacht.
Das erinnert mich auch so ein bisschen, so wie du erzählt hast. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber der Film hat auch so Sequenzen. Babylon im Rausch der Ekstase.
Ja.
Geht es ja auch sehr viel ums Filme machen.
Ja.
Und der hat halt auch sehr viele absurde Momente, die auch extrem witzig sind.
Ja.
Oder Hail Caesar,
Hail Caesar
zum Beispiel.
Hail
genau.
Caesar, ja.
Aber ich liebe sowas halt, so Filme, was Filme machen, wenn die den halt auch noch lustig sind.
Ich fand Babylon ja richtig schrecklich, aber lass uns da nicht runtergehen.
Aber es gibt ja auch, zum Beispiel, als sie diesen Tonfilm aufnehmen wollen.
Ja,
es gibt ja so Sequenzen innerhalb des Films, die stehen für sich und die sind halt auch, wenn man den Rest scheiße findet.
Ich finde, es ist aber auch ein Kunstwerk, also eine Kunst, das zu schaffen, dass es nicht dann selbst verweihräuchern wird, was ja bei Babylon, finde ich, aus meiner Perspektive so ein bisschen so war, weil es dann einfach am Ende so ein Abfeiern ist von so einer Branche ohne so, also man verliert dann vielleicht irgendwann so ein bisschen die Bodenständigkeit und ich finde, wenn du jetzt sagst, dass Nouvelle Vague da selbstreflektiv ist, auch über so diese, diese Männerszene in den 60ern, die dann auch selber ja ein bisschen bestimmt hat, wer die schlauen Köpfe des Kinos waren, weil in der Cahiers du Cinéma wurde ja auch dieser Autorenfilmer-Begriff geprägt. Also so dieses, wir reden ja heute auch immer noch über
der Auteur,
der Auteur, der dann halt so eine Vision hat und als wäre der Regisseur der Einzige, der dann einen Film bestimmt. Ich meine, wir machen das ja auch. Also wir sagen dann, der neue Christopher Nolan-Film oder der neue
Tarantino. Also gerade, es gibt ja diese Namen, die dann auch heute noch von vielen CineastInnen ja auch immer noch so absolut abgefeiert werden, als wir wäre das Majestätsbeleidigung, wenn man diesen Menschen in irgendeiner Form kritisch betrachtet. Oder auch, wenn man außen vor lässt, dass so ein Film auch immer von einem riesigen Team immer geschaffen wird. Und dass auch Autorenfilme immer oft aus ganz klaren Gründen immer wieder mit denselben Leuten zusammenarbeiten.
Genau, und das ist so jede Kunst sozusagen Ausfächerung, also egal ob es jetzt Schnitt ist oder Schauspiel, dass das ja alles zusammenfügt und das ist immer so die Gegenbewegung gegen dieses Autorenfilmer-Argument. Mhm. So dieses, ja, ein Film wird halt nicht von einer Person gemacht, obwohl dann am Ende der Regisseur natürlich auch heutzutage noch so diese Hoheit hat und dann immer dafür so belangt oder gefeiert wird. Ja, aber ich würde auch noch gerne sagen, für alle, die einen Godard-Film sehen wollen, den habe ich damals auch in der Uni geguckt. Privat finde ich auch, habe ich mich noch nie so gefühlt, es war jetzt ein Godard-Film, aber eine Frau ist eine Frau von 1961 und Femme ist une Femme oder so. Das ist eine Musical-Komödie, was ich auch voll spannend finde, wenn du jetzt sagst, dass Nouvelle Vague von Linklater eher komödienhaft ist, weil das wird immer so als der Film benannt, wobei Godard richtig Spaß hatte, im Unterschied halt zu seinen anderen Filmen, die wirklich sehr schwerfällig manchmal sind. Weil da geht es einfach darum, dass Leute auch tanzen und es ist so auch ein Farbfilm und es geht halt um so Klischees, also so eine Stripperin, die so mit ihrem Mann zusammen ist und dann plötzlich so dieses sehr, sehr, würde ich sagen, unorthodoxe Leben lebt und dann plötzlich irgendwie schwanger werden will. Mhm. Das ist so ein bisschen die Main Plotline. Und da geht es auch um so Reflexivität. Also dann wird dann manchmal, wenn die Figuren tanzen, wird dann so die Kamera irgendwie gedreht oder sowas. Genau. Und da merkt man schon so ein bisschen, wo Godard dann später in seiner Filmografie hingeht. Aber ich finde, der Film ist wirklich gut watchable und macht auch sehr viel Spaß und sieht toll aus, weil er diese so Farbgebung von so den Musicals von damals hat, also so Singing in the Rain und sowas und wird auch als cool. so eine Antwort darauf verstanden. Ja, genau.
Ja, und deswegen, also ich möchte auch wirklich Nouvelle Vague allen empfehlen, die was damit anfangen können. Ich fand auch den Hauptdarsteller toll, ist ein sehr witziger Film und es ist trotzdem eine respektvolle Auseinandersetzung mit Godard. Und ich meine, Rest in Peace Godard, der ist ja vor ein paar Jahren
2022
im Alter von Mitte 90 oder sowas von uns gegangen in der Schweiz. Von daher, ja, nee, das ist Nouvelle Vague.
Diese Woche startet auch noch The Testament of Anne Lee, ein Film von Mona Fastfold, die unter anderem auch das Drehbuch zu The Brutalist geschrieben hat, der ja auch in den letzten Jahren in aller Munde war und auch einen Oscar gewonnen hat und so weiter und so fort. Das ist der Film mit Adrian Brody. Und sie hat jetzt einen Film gemacht, den ich auch mit Lenny zusammen auf dem BFI gesehen habe in London letztes Jahr. Das heißt, bei mir ist es auch schon eine Weile her, aber auf den ich richtig Bock hatte, weil Amanda Seyfried spielt die Hauptrolle und sie spielt eine Frau, die relativ berühmt geworden ist, weil sie die Begründerin der Shaker-Bewegung war, beziehungsweise so einer Splittergruppe, einer protestantischen, die damals aufkam und deren Ding ist das, dass sie so tanzen, während sie beten. Und das ist so sehr aus heutiger Perspektive befremdlich, wie sie tanzen. Und der Film setzt das auch auf so eine sehr künstlerische Art und Weise um. Mhm. Und ich bin da keine Historikerin. Ich habe mich versucht, danach reinzufuchsen in das Thema. Jonas, du auch?
Ne? Ich habe bei Wikipedia, bin kurz eine halbe Stunde versunken, weil da sind so viele Sachen aufgekommen. Ich habe noch nie von dieser Shake-Up-Bewegung gehört. Und ich glaube, das ist auch so, sie spielt ja Anne Lee und die ist so quasi der Kopf dieser Bewegung. Und sie gilt für ihre Anhänger und Anhängerinnen als wiedergeborener Jesus Christus. Mhm. Das ist schon mal besonders. Und was bei Bustin' Shakern auch irgendwie interessant war, dass das nicht wie in anderen christlichen Freikirchen so ist, dass es halt sehr patriarchal ist, sondern dass das so geteilt ist. Also dass es dann teilweise halt an der Spitze, dass es immer so eine geteilte Spitze gibt zwischen Mann und Frau. Und generell auch, wenn man sich dann noch ein bisschen mehr reinliest, das ist absurd, dass die, was diese Shaker-Bewegung noch alles ausgelöst hat. Die haben teilweise Architektur und Design beeinflusst mit ihren sehr auf Praktikabilität ausgerichteten Sachen, die sie gebaut haben. Und, das fand ich am krassesten, die haben die Wäscheklammer erfunden.
Ja, das ist wirklich wild.
Das hat mich gekriegt.
Die Wäscheklammern kommen mir nicht vor, aber da geht es auch viel um diese Holzarbeiten, die machen. Und sie hatten halt so eine krasse Arbeitsmoral, was ja auch im Protestantismus voll das Ding war. Also aus so einer so Askese nennt man das ja. Also wenn man sagt, so man hat so eine Lebensphilosophie von
Verzicht.
Du betest und verzichtest und du arbeitest. Also so eine
Ora et labora, bete und arbeite.
Genau, ora et labora. Und diese Shaker-Möbelstücke werden heute auch noch für ganz ganz, ganz viel Geld verkauft, weil die so heftige Holzarbeiten irgendwie gemacht haben, die so langwierig sind.
Das ist so sehr minimalistisch, aber das hat was. Und auch die Häuser von den Shakern sind mega bekannt.
Ich bin gerade lost. Was? Okay, der Film dreht sich um die Shaker-Bewegung.
Genau, also es ist so eine auch Origin-Geschichte von dann Anne Lee, die eben diese weibliche Christus war für die Shaker-Bewegung und diese Abspaltung. Also eigentlich die Entstehung dieser Bewegung im 18. Jahrhundert und dreht sich primär auch um sie, weil sie ist auch ähnlich wie Jesus durch mehrere Stadien von so Buße gegangen. Also sie wurde dann auch teilweise verhaftet. Und das fand ich auch am spannendsten an dem Film, weil es einfach diese Zeit einfängt, die auch so unwirklich ist aus heutiger Perspektive, wo man wirklich sagte, so religiöse Führer, die sich abspalten, sind so die Rebellen der Gesellschaft, weil sie sich von der katholischen Kirche so emanzipieren. Und genau dieses patriarchale bzw. feministische Element wird auch im Film viel thematisiert, weil sie natürlich dann Backlash dafür kriegt, dass sie so eine Frau ist, die eine Kirche leitet und kriegt dafür viel Kritik. Aber der Film ist auch teilweise sehr schwurblerisch und deswegen hat er mich leider auch irgendwann verloren, weil er fängt so sehr düster und atmosphärisch an und wirklich die ersten 10 Minuten war ich so, wow, das wird mein Film, der ist so Robert Eggers-mäßig, in den ersten 2-3 Minuten wird so total viel mit so der Tonebene gespielt und so einer Tanzperformance, was wie so ein, wie so eine Beschwörung fast wirkt und dass diese düstere Stimmung zieht sich auch durch den ganzen Film und das fand ich auch die große Stärke, zusammen mit Amanda Seyfried. Jedes Mal, wenn es um diese Shaker-Performances geht, was der Film, glaube ich, einfach überhöht, weil ich glaube nicht, dass sie in Wirklichkeit so getanzt haben, falls irgendeine Historikerin zuhört.
Vielleicht nicht so cool.
Nicht so cool, weil es ist fast wie so ein Musical. Also da verschwimmen dann so diese Genregrenzen in dem Film, weil es ist dann erstmal so ein düsteres Drama und dann geht es halt einfach über dahin, dass so Leute fast wie so bei High School Musical tanzen. Und die Songs, die Original Songs in dem Film sind auch sehr, sehr toll und deswegen würde ich sagen, lohnt sich der Film alleine dafür.
Aber
er wird dann irgendwann sehr schwerfällig und langatmig, weil es geht einfach um ihr ganzes Leben. Also es ist viele Orte, viele Zeitsprünge, viele Personen, die sie dann auf ihrem Lebensweg so begegnet. Und ich habe immer so ein Problem damit, wenn so ein Film irgendwann, was meine ich mit Schwurbeln, schwurbelt, wenn es dann viel um diese Göttlichkeit und sowas Esoterisches geht. Und ich finde, der Film, dem hätte es so gut getan, wenn er so ein bisschen realistischer geblieben wäre und auch so mehr Dichte hat und nicht im Nachhinein sich so ausfisselt in so, sie hat dann so eine Erleuchtung, also checkt ihr so ein bisschen. Und ich finde, dann hat der Film irgendwann so seine Prägnanz verloren, die er am Anfang hatte, weil ich glaube, wenn es so ein ganz, ganz dezidierter Kunstfilm gewesen wäre, der einfach um diese Shaker-Bewegung geht und im Nachhinein nicht den Anspruch hat, ihr ganzes Leben abzubilden, dann wäre der besser runtergegangen. Und so würde ich den Film nur Leuten empfehlen, die sich entweder für die historische Komponente interessieren oder einfach sehr, sehr gerne sich so religiös düstere Filme anschauen, die mehr Atmosphäre haben, aber dann vielleicht nicht so viel spannende Handlung. Also das wäre so mein Fazit. Aber ich glaube, für jemanden wie Jonas, der sich jetzt schon in die Shaker-Bewegung eingelesen hat, für den wird es bestimmt spannend sein.
Ja, ich fand auch der Trailer, der hat mich schon gecatcht. Das ist einer der besten Trailer, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Weil er halt auch sehr viel mit Musik und mit der Bewegung von dem Tanzen sehr viel spielt.
Ja, das fand ich auch richtig cool. Und umso mehr fand ich das dann schade, dass der Film mich dann verloren hat. Weil ich hatte das Gefühl, er hatte mich schon gewonnen. Und ich war so Nummer 1 Fan von der Inszenierungsweise. Aber dann, finde ich, war dann der Plot dann doch zu dünn. Oder ich weiß nicht, das ist ein sehr harsches Urteil, aber ein bisschen langweilig. Und dann
das ist schlecht.
Das ist schon schlecht, ja.
Ja, ich bin übrigens auch gespannt. Es gibt noch einen kleinen Start, den habe ich jetzt nicht hier ins Skript reingemacht, weil es zu diesem Film auch sehr wenig Infos gibt und gar keinen Trailer, nur so einen kurzen Teaser. Barbara, Becoming Shirin David, startet diese Woche spannend, auf Netflix. Ja. Bin sehr gespannt. Ich habe leider noch nicht sehen können.
Ja, ich bin auch voll gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Die Babsi.
Wird das der neue Babo?
Vielleicht. Mal also gucken. Das wurde ja auch so geshadow-dropped fast, einfach so diese Doku über ihr Leben.
Ja.
Deswegen mal gucken, ob das was kann.
Tja, sagt uns, wie ihr den fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auf Spotify, gebt uns gute Bewerbungen auch.
Ja, Bewerbungen.
Bewerbungen.
Cinema Strikes Back, coole jobs@cinemastrikesback.
So. Nee, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, am Wochenende werden die Oscars verliehen und natürlich auch unsere Ronnies. Die kommen jetzt hier am Wochenende und ihr könnt euch drauf freuen.
Bei YouTube.
Auf YouTube.
Ne? So mittelmäßig wird das. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen.
Tja. Das finde ich mittelmäßig. Das wird okay.
Das wird okay.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bye.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.